Wer redet, ist nicht tot.
Hoffentlich regelmäßig setzen wir uns zusammen und plaudern über interessante Dinge aus der Wissenschaft. Das hat zwar nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Anspruch, aber es schadet ja nicht, einen Wissenschaftler dabei zu haben. Hier ist die Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und Holger Klein, hallo.
Hallo. Ich bin diesmal besser vorbereitet, obwohl ich am Wochenende krank im Bett gelegen habe und so mit Fieber man sich ja nicht wirklich konzentrieren kann und sowas. Also ich kann dann immer nur Fernsehen gucken. Wie ist das bei dir?
Ach, ich habe eigentlich selten richtig, das letzte Mal richtig schweres Fieber hatte ich, das ist schon ewig her. Da konnte ich aber auch nur irgendwie schlapp im Bett liegen. Mhm. Und eben überhaupt nichts tun. Ansonsten, ja, Fernsehen, ich schlafe dann eigentlich meistens immer ständig.
Ja, das
aber
im
Fernsehen kann man sich auch weiterbilden, unter Umständen.
Ich vergesse noch immer alles. Also ich kann dann auch nur so, also ich kann dann auch zum Beispiel kein weiß ich nicht, ich gucke für mein Leben ganz Skobel zum Beispiel auf Dreisat.
Ja, okay, das ist nicht mein Favorit, so aber
philosophische, das ist ja alles anspruchsvoll, sehr philosophische, auch teilweise wissenschaftsphilosophische Sendung. Ich verstehe die Sätze dann noch nicht mal, die sagen, wenn ich Fieber habe.
Das ist immer ein bisschen gut, seltsam. Das geht mir bei der Philosophie auch so, weil ich gesund bin.
Entschuldigung. Nee, und ich bin aber besser vorbereitet, immerhin. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich so in den letzten 14 Tagen interessant gefunden habe und die an mir vorbeigeflogen sind.
Ja, ich auch.
Ich glaube, das ist von heute oder von gestern. Da habe ich nur eine Überschrift gelesen. Ich hoffe, du hast es schon mitbekommen und kannst für Aufklärung sorgen. Stephen Hawking hat gesagt, es gäbe keine schwarzen Löcher.
Ja, das ist natürlich eine tolle Überschrift. Also im Detail habe ich es auch noch nicht gelesen. Also ich habe die Arbeit, die Hawking veröffentlicht hat, habe ich nicht gelesen. Und selbst wenn, würde ich sie wahrscheinlich nicht verstehen, weil es ja doch alles ziemlich heftige Mathematik ist. Es geht um diese alte Frage, was mit der Information passiert, die in schwarzen Löchern ist. Weil da gibt es ja den Ereignishorizont, wenn man hinter dieses, was ist eine Grenze um ein schwarzes Loch herum. Und alles, was hinter dem Ereignishorizont ist, das kommt nicht mehr raus.
Genau, von dem wissen wir nicht, was es tut und wo es ist und wie und was.
Genau, und da gibt es halt wie so jahrzehntelange Diskussionen, wie das ist, weil das dann irgendwie auch noch diversen anderen physikalischen Gesetzen in Konflikt gerät. Wenn du da quasi, da kannst du quasi Information oder Entropie verschwinden lassen hinter dem eigenen Horizont, was diversen Erhaltungssätzen widersprechen würde und so. Und das ist halt immer so ein lang andauerndes Forschungsfragestreit, wie das genau ist. Und Hawking hat jetzt, glaube ich, eben eine neue Hypothese aufgestellt, dass eben dieser Ereignishorizont nicht ganz so eine klar definierte Grenze ist, wie man bisher dachte, sondern eher so eine gewisse Region und wo halt das schwarze Loch nicht mehr ganz so exakt klar definiert ist, wie es vorher war. Aber inwieweit da jetzt was dran ist, da bin ich ehrlich gesagt zu wenig Mathematiker, um das urteilen zu können. Okay. Denn diese ganzen Geschichten von der modernen Kosmologie und schwarze Löcher, das ist eigentlich reine Mathematik. Und wenn man da jetzt irgendwie diese ganzen mathematischen Techniken, die ganzen mathematischen Theorien nicht drauf hat, dann hat man eigentlich keine Chance, das wirklich selbst zu beurteilen. Da muss man sich dann auf das verlassen, was die anderen Wissenschaftler, die sich auskennen, zu dem Thema sagen.
Aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie jetzt widerlegt hat, dass es diese Dinger gibt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie 50 Jahre das Falsche angenommen und er weiß es jetzt und hat es rausgefunden.
Nee, also das nicht. Wir wissen ja, dass es sowas wie ein ähnliches wie ein schwarzes Loch geben muss. Wir wissen ja, dass schwarze Löcher, die kommen ja nicht plötzlich aus dem Nichts, tauchen auf. Obwohl, ja gut, das ist vielleicht zu weit. Aber wir wissen ja, dass es gibt, was ein schwarzes Loch ist, dass das klassische schwarze Loch ist ja das, was übrig bleibt, wenn ein Stern am Ende seines Lebens angekommen ist. Ein sehr großer Stern.
Kollabiert.
Dann, ich will jetzt nicht die ganze Sternentwicklung da hier ausbreiten, aber am Ende so ein Stern, wenn da keine Strahlung mehr im Inneren erzeugt, dann fällt er unter seiner eigenen Gravitationskraft in sich zusammen. Mhm. Und je nachdem, wie viel Masse der hat, umso kompakter wird das, was am Ende rauskommt. Das kann man ziemlich gut berechnen. Man weiß eben, bei einem kleinen Stern kommt am Ende sowas raus wie ein weißer Zwerg. Der ist so groß wie die Erde ungefähr und so dicht wie die Sonne, also so schwer wie die Sonne, also ziemlich dicht schon. Wenn er noch größer ist, dann wird der ungefähr so 10, 20 Kilometer groß am Ende mit der Masse eines ganzen Sterns, also noch dichter. Das ist ein Neutronenstern, Ich habe ihn auch schon beobachtet überall. Und wenn er noch größer ist, dann fällt er eben noch weiter zusammen. Und dann kommt eben etwas raus, was noch kompakter ist, noch dichter ist als ein Neutronenstern. Und das nennen wir dann eben schwarzes Loch. Wie das genau ausschaut, wie das genau funktioniert, das wussten wir bisher auch noch nicht. Ja, und Hawking hat jetzt nur gesagt, eben, dass wir wissen, also wenn wir quasi die Theorien weiterdenken, dann wissen wir, okay, das müsste theoretisch bis in alle Ewigkeit, also bis zu einem Punkt zusammenschrumpfen. Aber das kann natürlich nicht sein, weil du kannst nicht irgendwie einen ganzen Stern auf einen Punkt komprimieren, weil ein Punkt ist ja auch nichts, ein Punkt ja ist ja kein reales Objekt. Ja. Das heißt, man geht ja davon aus, dass da noch irgendwas ist, irgendein Phänomen, das wir noch nicht bis jetzt verstanden haben, das dafür sorgt, dass eben dieser Kollaps eines Sterns auch bei einem schwarzen Loch nochmal irgendwie stoppt. Das heißt, das schwarze Loch, dass das keine Singularität ist, kein Punkt ist, sondern halt irgendetwas anderes, ein noch kleineres Objekt, noch dichteres Objekt. Aber was genau das ist, das wissen wir halt nicht.
Das müsste dann aber, wenn das ein noch kleineres Objekt ist, dieses Objekt müsste dann doch auch wieder aus Objekten bestehen.
Natürlich, ein schwarzes Loch ist ja kein Loch in dem Sinne. Ein schwarzes Loch ist ja nicht nichts, sondern ein schwarzes Loch ist im Prinzip ein komprimierter Stern.
Ja.
Wir nennen es deswegen
groß,
Loch.
Das habe ich richtig verstanden. Wie groß der ist, das wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht, ob das Tennisball, Fußball groß.
Das Ding ist halt, dass man, das war der bisherige Stand des Wissens, sobald du eine Masse so stark komprimierst, dass sie kleiner ist als ihr Ereignishorizont, dann ist es im Prinzip egal, was hinter dem Ereignishorizont ist, weil von daher sowieso nichts mehr raus kann.
Ja, stimmt.
Das heißt, du kannst die Sonne nehmen, ich weiß gar nicht, wie groß der Ereignishorizont von der Sonnenmasse wäre, klein, irgendwie Millimeter oder sowas wahrscheinlich. Wenn du die Sonne so stark zusammenquetscht, dann ist es halt egal, was innen drin noch passiert, weil nichts raus kann. Und das ist eben das, was Hawking jetzt gesagt hat, dass dieser Ereignishorizont vielleicht doch nicht diese undurchlässige Grenze ist, die wir bis jetzt gedacht haben, dass sie ist. Und dass dann eben vielleicht die schwarzen Löcher doch irgendwie anders sind, als wir uns bisher vorgestellt haben. Aber wie gesagt, die schwarzen Löcher hätten sich bei, egal was wir jetzt im Laufe der Zeit erforscht hätten, hätten sich sowieso als anders herausgestellt, wie wir es uns vorgestellt haben, weil wir bis jetzt noch nicht wissen, was passiert, weil wir sowieso nur irgendwelche Vorstellungen haben, die richtig sein können.
Von Walt Disney irgendwann mal verfilmt worden sind vor vielen Jahren.
Ah, okay. Genau.
Du hast gerade gesagt, man kann da Entropie verschwinden lassen. Also Entropie ist so ein Konzept, das ich nur über eine Krücke verstehe. Und die Krücke lautet: Entropie passiert, wenn ich mich nicht um mein Zimmer kümmere, dann wird es nämlich immer unordentlicher und alles liegt überall rum. Und wenn ich Energie aufwende, also Energie in das System Zimmer hineingebe, in Form von Aufräumen, dann gibt es wieder Ordnung. Habe ich Entropie überhaupt richtig verstanden?
Entropie ist ein ganz, ganz kniffliges Ding. Also das ist ganz, ganz schwer vernünftig zu erklären. Man kann es natürlich leicht immer mit Unordnung gleichsetzen, was aber eigentlich eher nicht so gut ist, sollte man nicht machen. Also man kann, stell dir ein Buch vor, ja, ein dickes Buch, oder, keine Ahnung, Krieg und Frieden oder sonst irgendwas mit 1000 Seiten und die schneidest den Buchrücken ab, dass du einen Stapel der einzelnen Seiten hast.
Mhm. Ja?
Und jetzt schmeißt du die Seiten in die Luft und die landen und du schaufelst die wieder zusammen zu einem neuen Stapel. Jetzt wäre es natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du zufällig genau wieder den gleichen geordneten Stapel von Seiten 1 bis 1000 rausbekommst. Du wirst dann eine andere Reihenfolge bekommen. Ja, du wirst die Seiten werden irgendwie total chaotisch geordnet am Boden liegen. Mhm. Und wenn du das Ganze nochmal machst, dann werden sie irgendwie anders, aber immer noch komplett chaotisch herumliegen. Ja, und du kannst jetzt sagen, der ursprüngliche Zustand des Buches mit den geordneten Seiten, das war ein Zustand niedriger Entropie. Ja, und wenn du jetzt den Zustand hast, wo irgendwas, weil du quasi egal was du mit diesem geordneten Buch machst, egal was du damit machst, es wird immer ein Zustand rauskommen, der anders ist als vorher.
Ja.
Wohingegen du mit dem chaotischen Zustand machen kannst, was du willst, das wird immer chaotisch sein. Es wird zwar anders chaotisch sein, aber es wird immer chaotisch sein. Ja? Genauso, wenn du dein Zimmer wieder zurückgehst, wenn dein Zimmer unordentlich ist, und du in dem unordentlichen Zimmer eine wilde Party feierst, dann wird es danach anders unordentlich sein, aber immer noch unordentlich.
Ja.
Ja, das heißt, in dem Fall ist der Zustand, die Entropie deines Zimmers sehr groß, weil es egal ist, was du mit dem anstellst, es wird immer was rauskommen, was genauso ähnlich ist.
Wäre die Entropie größer, wenn wir während dieser Party alles kurz und klein schlagen würden?
Das ist immer schwierig, das genau diese Alltagssituationen, die sind quasi immer, kann man nur bedingt immer als Metapher haben für sowas. Es geht im Prinzip darum, es ist da sehr viel Statistik dabei, es geht im Prinzip darum, wie man, auf wie viele Arten man ein System beschreiben kann, wie viele Zustände ein System haben kann. Und wenn wir jetzt auf dem schwarzen Loch zurückkommen, da geht es im Prinzip darum, dass alles das, was hinter meinem eigenen Horizont sich befindet, quasi fürs Rest des Universums keine Rolle mehr spielt, weil es kommt nicht mehr raus. Ja. Das heißt, du kannst da im Prinzip alles reinschmeißen, was du willst, und es wird aus dem Universum effektiv entfernt worden sein. Im Prinzip kannst du sagen, dass das Innere eines schwarzen Lochs, also der Bereich hinter meinem eigenen Horizont, nicht mehr zu unserem Universum gehört. Wobei ich jetzt keine irgendwelchen Visionen von Paralleluniversen und sowas aufzählen will, sondern
doch, für die Cranks.
Aber es ist halt einfach, das, was dahinter ist, kommt nicht mehr raus und deswegen spielt es keine Rolle mehr. Da gerade dem Hawking, ich weiß nicht, ob es Hawking war oder einer von den anderen Physikern, hat gesagt, okay, dann nehme ich halt irgendwie ein System, ein hochentropisches System, schmeißt es da in ein schwarzes Loch rein, dann ist es aus dem Universum raus und die Entropie im restlichen Universum ist gesunken, weil das Ding ja weg ist.
Ja.
Und das widerspricht halt diversen Erhaltungssätzen. Dabei haben die Frage, okay, was da hat der Hawking schon einen Teil davon beantwortet, als er mit seiner Hawking-Strahlung erklärt hat, dass eben schwarze Löcher doch Strahlung abgeben. Ja? Also dass die schwarzen Löcher doch im Laufe der Zeit Strahlung abgeben, im Laufe der Zeit ein bisschen Masse verlieren. Und wenn man ganz, ganz lange wartet, dann verdampfen die quasi. Ja? Dann verschwinden auch die schwarzen Löcher. Und je weniger Masse ein schwarzes Loch hat, desto kleiner wird auch der eigene Horizont, also der schrumpft mit und irgendwann kommt dann alles wieder raus im schwarzen Loch, was da irgendwo reingeschmissen ist. Das heißt, es ist quasi nicht endgültig verloren. Aber da gibt es noch, da hängt ganz, ganz viele andere Theorien mit dran. Also da streiten die Physiker schon seit Jahrzehnten. Es gibt ein Buch von Rüdiger Fahrs, das, wie heißt das, irgendwas, ich habe in meinem Blog mal eine Rezension geschrieben, da geht es irgendwie um genau dieses schwarze Löcher-Informationsparadoxon, wie das heißt, um Zeitmaschinen, also alles um schwarze Löcher. Hawking, schwarze Löcher, Rüdiger Wars.
Guck ich mal.
Lässt sich rausfinden.
Ja, schreibe ich in die Shownotes.
Da ist das wirklich im Detail erklärt. Also wer das ganz genau wissen will, dem kann ich das Buch empfehlen.
Und dann sagtest du eben, das finde ich eigentlich auch immer einen interessanten Punkt. Du hättest die Arbeit nicht gelesen von Hawking. Jetzt, ich bin Geisteswissenschaftler. Liest ein Naturwissenschaftler Arbeiten anders? Oder überhaupt, wie liest du Arbeiten? Also du kriegst irgendeine Meldung, irgendwas steht in der Zeitung. Da lese ich gerade mal, überfliege ich den Artikel und gucke, dass ich die Originalarbeit oder Studie oder was auch immer dazu finde. Wie liest du das?
Also nehme ich Informationen genauso auf wie alle anderen auch. Das heißt, ich lese halt die Zeitungen, ich lese Blogs und so weiter. Und wenn ich dann irgendwas genauer wissen will, wenn ich zum Beispiel selbst drüber schreiben will oder wenn ich halt wirklich was ganz genau wissen will, dann probiere ich halt schon die Originalarbeit zu bekommen. Mhm. Ja, das heißt, dass in dem Fall war es eben, hat Hawking das eben auf so einem Preprint-Server, archive.org, veröffentlicht, aber das sind halt die anderen Arbeiten sind halt irgendwo in Nature and Science, nämlich in anderen Fachjournalen. Und dann, probiere ich halt zumindest mal da reinzuschauen. Aber das ist natürlich, kann man nicht wirklich vergleichen mit nämlich in geisteswissenschaftlichen Arbeiten, weil das sind ja dann meistens doch eher längere Monographien, Bücher vielleicht sogar, auf denen das passiert. Mhm. Und bei den Naturwissenschaften sind es Zeitschriftenartikel, die meistens leider nicht frei zugänglich sind, wenn man nicht zufällig gerade irgendwie in der Uni arbeitet und die Uni ein Abo hat. Aber andere Artikel, die kann man irgendwie so, kann ich irgendwie als Privatmensch, kann ich die gar nicht lesen, weil ich nicht irgendwie 50 Euro pro Artikel zahlen will oder sowas. Und dann natürlich, wie gesagt, ist halt, die Naturwissenschaft ist vermutlich noch viel mehr spezialisiert jeweils, als es die Geisteswissenschaften sind. Mhm. Also da kann man echt, in der Astronomie selbst habe ich schon oft Probleme, eine Arbeit zu verstehen, die irgendwie ein Kollege geschrieben hat, der auf einem anderen Arbeitsgebiet arbeitet, weil da wirklich die Methoden so speziell sind, dass man die wirklich vorher schon jahrelang geübt haben muss, um zu verstehen, was die da treiben.
Also bist du im Grunde ähnlich aufgeschmissen wie ich, kannst dir das Abstract angucken und musst im Prinzip dem vertrauen, was sie da reinschreiben, also die Schlüsse, zu denen sie gekommen sind.
Es kommt drauf an. Also wie gesagt, wenn es in der Astronomie geht, das meiste kann ich dann schon, also ich kann jetzt nicht im Detail jede einzelne Methode, jedes einzelne Instrument überprüfen, weil ich das eben nicht gelernt habe, dieses Instrument, wie es funktioniert, sondern ich kann zumindest schauen, ist das, was diese Schlüsse, die ziehen, passen die zu dem, was ich im Rest der Astronomie weiß. Das muss ja alles zusammenpassen. Es macht ja keinen Sinn, irgendwie ein Ergebnis zu kriegen, was dann mit dem Rest der etablierten Ergebnisse nicht übereinstimmt. Das heißt, dadurch, dass ich halt irgendwie schon ein bisschen allgemeine Ahnung von Astronomie habe, kann ich schon die allgemeine Plausibilität von sowas begründen. Ich
Ob es in sich schlüssig ist, ne? Also innerhalb des Fachbereichs, in dem man da gerade unterwegs ist. Es geht mir mit der Psychologie so.
Genau, und du verstehst ja auch, man versteht auch generell ein bisschen was über die Methodik. Also man kann, auch wenn man keine Ahnung hat von der Technik, kann man erkennen, ob die Technik vernünftig eingesetzt worden ist. Ja. Ob jetzt man kann erkennen, ob irgendwelche offenen Fragen alle beantwortet sind. Man kann nachschauen, ob irgendwie die Methode ausreichend erklärt ist, ob sie die Anfangsbedingungen gut gewählt worden sind. Also man kann natürlich die allgemeine Methodik beurteilen. Ohne exakt zu wissen, was da jetzt gerade gemacht worden ist, kann man trotzdem erkennen, ob das jetzt gut gemacht worden ist oder schlecht gemacht worden ist. Das heißt, man ist jetzt nicht vollkommen hilflos aufgeschmissen.
Ja, weil ich hab halt immer das Problem, also ich gucke dann irgendwie, meistens nehme ich Google Scholar, weil das eine ganz praktische Suchmaschine ist, und gucke mir dann halt so an, was also insbesondere bei so Sachen, Studie hat rausgefunden, dass, ne? Ist ja immer so ganz schön, in der Zeitung steht dann, irgendwelche Forscher haben rausgefunden, dass man Krebs heilen kann, und wenn du dir dann eben anguckst, was da publiziert worden ist, kommt halt dabei raus, dass die das halt nicht rausgefunden haben.
Genau,
beziehungsweise, dass sie gesagt haben, das hat eine Krebszelle in der Petrischale geheilt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt anwendbar ist. Aber letztlich bin ich halt auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert, was da steht, weil ich es nicht überprüfen kann. Und da habe ich halt echt noch keine wirkliche, also ich habe noch kein Werkzeugsatz sozusagen mir entwickeln können, wie ich da Sinn von Unsinn unterscheiden kann.
Naja, man
im Alltag kann ich das ganz gut, aber da ist es halt.
Ja, man kann halt nicht selbst, man kann halt nicht irgendwie, wenn jetzt irgendwo steht, irgendwie Studie weist nach, dass irgendwie Rotwein gegen Krebs hilft oder was weiß ich, dann kann ich jetzt nicht selbst irgendwie mit 20 Ratten anfangen, nämlich Experimente zu machen. Ja, also das ist halt.
Man scheitert unser eins scheitert ja schon daran, dass da statistische Angaben gemacht werden, die man nicht mehr versteht.
Okay, gut, das ist,
ich bin dann. P kleiner gleich 0,1.
Ja, aber okay, gut, das kann man irgendwie dann schaut man irgendwie, informiert man sich irgendwie kurz bei Wikipedia am Nachmittag und dann hat man das auch zumindest halbwegs drauf. Also das sind noch eher die Dinge. Also sagen wir mal, das geht noch eher, aber zwischen jetzt irgendwie, wenn es jetzt um welche Teilchenphysik geht, ja, da ist es teilweise echt mittlerweile so geworden, dass halt, nicht mal mehr die Wissenschaftler in der Lage sind, das konkret unabhängig nachzuprüfen, weil zum Beispiel das, was am LHC gemacht wird, das kann kein anderes Gerät auf der ganzen Welt. Ja, das kann nur der LHC.
Man kann es also gar nicht peer-reviewen.
Im Prinzip schon. Also die haben natürlich, die haben sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, die Wissenschaftler, wie man da irgendwie was machen kann. Die haben zum Beispiel, beim Higgs-Teilchen zum Beispiel gibt es diese zwei großen Experimente, ELIS und CMS, das sind diese beiden riesengroßen Detektoren, die da an unterschiedlichen Stellen des Beschleunigers hängen, die mit unterschiedlichen Methoden die gleichen Sachen messen und die halt probieren, möglichst wenig miteinander zu kommunizieren, was die Daten angeht. Das heißt, die messen alle, die suchen, was im Prinzip haben beide das Higgs-Teilchen gesucht und haben halt beide ihr Ding gemacht und einander nicht erzählt, was sie gefunden haben. Und dann erst am Ende haben die quasi beide ihre jeweiligen Daten unabhängig voneinander veröffentlicht und geschaut, passt das, was wir beide da gemessen haben, stimmt das überein? Ja, und erst dann haben sie die Daten zusammengeschmissen und daraus dann eben eine gemacht. Also man wird schon probiert, wenn man schon kein zweites Instrument hat, keine zweite Datenquelle hat, dass man zumindest die Daten dann auf unterschiedliche Art und Weise misst von unterschiedlichen Leuten, die auch natürlich dann ein bisschen in Konkurrenz stehen, weil jeder von denen, die CMS-Leute wollen, bessere Daten haben als die Alice-Leute und so weiter. Also das ist halt schon, man probiert das schon so.
Eitelkeit der Wissenschaftler,
klar. Genau. Ja.
Sind diese Daten, die da messen, eigentlich öffentlich? Also könntest du theoretisch hingehen und sagen, so, ich möchte das überprüfen, ich nehme jetzt diese ganzen Daten und werfe die in eine Software, die ich mir geschrieben habe, um das mal nachzurechnen? Oder bleiben
diese Sachen unter Verschluss? Abgesehen davon, dass diese Software, die wurde irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang von haufenweisen Leuten entwickelt, das heißt, das kann ein einzelner Mensch, kann sie gar nicht selbst zum Programm schreiben.
Es geht hier um die prinzipielle Möglichkeit.
Ja, also das Problem ist, also, dass so ein Teilchenbeschleuniger, da passieren ja unvorstellbar viele Kollisionen jeder Sekunde. Das heißt, man kann schon von Anfang an gar nicht alles untersuchen. Das heißt, du brauchst schon mal ein Computerprogramm, das quasi so auswählt spontan, okay, das zeichnen wir jetzt auf und das schmeißen wir weg. Das heißt, werden schon mal irgendwie 90, bei jeder Sekunde werden irgendwie 90% aller Daten weggeschmissen und nur irgendwie 10% werden aufgeschrieben und du brauchst schon mal ein Computerprogramm, das auswählt. Und die Daten, die dann aufgezeichnet werden, die werden sicherlich irgendwo gespeichert. Ob man da drauf zugreifen kann, ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Also irgendwann werden die vielleicht sicherlich mal öffentlich gemacht werden. Am Anfang werden natürlich die Leute dort damit arbeiten wollen und das nicht gleich irgendwie alles publik machen, aber dass die später mal irgendwie nach einer gewissen Zeit freigegeben werden, kann ich mir gut vorstellen.
Zumal das ja dann auch birgt halt auch immer die Gefahr von Fehlinterpretationen durch, wie nennt man das denn, Stakeholder. Ja. Also du brauchst ja nur hier im Frühjahr kommt der IPCC-Bericht raus. Da wird das ja dann auch wieder passieren, dass dann irgendwelche Leute irgendwelche Daten entweder aus dem Kontext rausnehmen und neu interpretieren oder irgendwo, ja. Das wird auch Spaß. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das Ding rauskommt.
Ja, das gleiche wie immer, oder?
Weiß nicht, es gab jetzt irgendwie so eine Vorabmeldung, die ich gefunden hatte. Wo ist sie denn? Warte. Wo war denn diese Vorabmeldung? Genau, im Guardian hatte ich das gefunden. Der IPCC-Bericht, der sagt halt, wir lagern die Umweltverschmutzung aus. Also die erste Welt, die sich gerade so einen grünen Anstrich gibt, lagert halt die komplette Umweltverschmutzung aus. Und zwar in Form von Elektrogeräten, also Smartphones, billiger Kleidung, also alles Mögliche, was so in China und anderen Schwellenländern hergestellt wird oder auch Entwicklungsländern hergestellt wird, versaut denen die Umwelt um das Maß, dass eigentlich unsere Umwelt versaut sein müsste.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es wird davon ein Problem werden, wenn irgendwie alle in China plötzlich anfangen, irgendwie Autos zu fahren, wenn dann jeder irgendwie hier, wie bei uns, jeder zwei Autos zu Hause hat und jeder irgendwie.
Na, das ist ja so, also das noch obendrauf. Ne? Aber ja, was halt erstmal, mein Smartphone versaut in China die Luft, obwohl es das eigentlich hier tun sollte, weil es mein Smartphone ist.
Stimmt, genau. Also das, ja, klar, das Klima ist halt ein globales Klima.
Wobei, ich hatte ja kürzlich mal mit Hans von Storch geredet im Kontext des Resonator-Podcasts, den ich ja für die
Hamburg-Gemeinschaft
mache. Und der sagte ja, naja, das meiste, was wir so in die Umwelt entlassen an Dreck, das wirkt auch lokal.
Natürlich.
Das fand ich irgendwie. Ich habe gedacht, dass wenn wir hier was verbrennen, dass es dann auch in China runterregnet, aber das tut's gar nicht.
Nee, also im Prinzip ist das Klima selbst ist schon was sehr Globales, langfristig gesehen, aber natürlich irgendwie der Dreck hier bei uns ist lokaler Dreck. Also das irgendwie, das ist auch, der geht nicht so weit weg. Also das da wirklich, kommt immer darauf an, ein paar von den Teilchen, die du irgendwie mit deinem Auto in die Luft pustest, werden schon ihren Weg nach China finden.
Ja, und aber, in der Antarktis, wo sie dann aus Bohrkernen rausholen in 10.000 Jahren und
sagen, genau.
Die Idioten an. Ja, genau. Sind mit Autos gefahren. Was dieser Vorabbericht auch sagt, fand ich auch krass, sagt, entweder wir verringern bis 2050 unsere Emissionen um 70% oder was? Vervierfachen den Anteil an erneuerbaren Energien. Also wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir Technologien brauchen, die in der Lage sind, CO2 aus der Erdatmosphäre wieder rauszusaugen, wie auch immer sie das machen werden.
Ich glaube ja, dass es so kommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, das Klima ist halt, dieser Klimawandel ist was zu langsam abläuft, dass es uns konkret irgendwie bewusst wird, dass es passiert.
Und wir wollen ja auch auf unseren Komfort nicht verzichten.
Ja, also ich glaube, wenn jetzt quasi der Klimawandel sowas wäre, was jetzt wirklich, wo dann plötzlich irgendwie nächste Woche hier alles 10 Grad heiß ist, sonst irgendwas, ja, dann würden wir sagen, okay, jetzt wird's schlimm, jetzt reißen wir zusammen und machen was. Aber da das so langsam passiert, dass wir es nicht wirklich konkret mitkriegen, da denken wir sich, ach, das wird schon nicht so schlimm sein und alles, und das dann machen wir nichts dagegen. Ich glaube wirklich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir irgendwann mal, also dass wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt jetzt plötzlich, nachdem sie es jahrzehntelang nicht geschafft hat, plötzlich anfängt, irgendwie wahnsinnig viele den Prozentsatz erneuerbarer Energie erhöht oder den CO2-Ausstoß erhöht. Ich meine, das hat sie bisher nicht geschafft, das werden sie weiterhin nicht schaffen. Ja. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns was ausdenken müssen, wie wir mit den Folgen zurechtkommen können.
Denk das darauf auch, wird hinauslaufen. Ja, ich denke auch, also diese Idee von Erderwärmung verlangsamen oder aufhalten ist, glaube ich, so eine Utopie. Die verkauft sich halt gut, wenn du Politiker bist. Irgendwelche 2-Grad-Ziele und so. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das passiert halt.
Und ja, ach, man, die können ja nicht mal ihre Ziele einnehmen. Es ist schon mal jemals irgendwie ein so ein Ziel eingehalten worden. Nein, ich meine, ich denke mal, als Politiker wäre es mir peinlich, so ein Ziel immer wieder zu machen, weil man das sowieso klar ist, dass in der Vergangenheit ist das nie eingehalten worden. Warum soll es in der Zukunft eingehalten werden?
Ja, wir werden, also das denke ich halt auch, dass ich glaube auch, es wäre sinnvoller, wenn wir anstatt uns Gedanken und darüber zu machen, noch Geld dafür auszugeben, zu gucken, wie können wir es denn verlangsamen? Wäre es viel schlauer, wenn wir alle Ressourcen auf die Frage werfen, die du schon sagtest, auch auf die Beantwortung der Frage werfen, wie können wir uns dem überhaupt anpassen?
Meine, es wäre schon natürlich sinnvoll, irgendwie jetzt mehr erneuerbare Energien zu haben und so weiter. Das lohnt sich schon, wenn du jetzt irgendwie wenn der Meeresspiegel ansteigt und so weiter, meine, das hat dann schon auch große Auswirkungen. Wenn ja, du jetzt irgendwie die Küsten nicht in 50 Jahren, nicht schon in 20 Jahren evakuieren musst, sondern erst in 50 Jahren, das ist schon positiv. Also insofern, ich denke, man sollte jetzt nicht sagen, okay, jetzt schmeißen wir alles hin und lassen es und gucken, was kommt und dann schauen wir, wie wir damit umgehen. Also man sollte schon noch weiter überlegen, ein bisschen mit wie man mit der Energie ein bisschen besser zurechtkommt, wie man die Energie ein bisschen vernünftiger erzeugen kann. Aber man sollte halt nicht davon ausgehen, dass das reicht. Das würde ich sagen. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass es reicht, sondern man sollte sich bewusst sein, dass es eben vermutlich nicht reichen wird und dass man das Problem auch noch irgendwie anders angehen muss.
Ja. Rosetta ist aufgewacht.
Ja, das ist eine schöne Sache.
Hat es funktioniert? Ja, ne? Hat alles funktioniert?
Ja, das war ziemlich, ich weiß nicht, ihr wisst es vermutlich nicht live mitgesehen haben. Das ist ja alles live bei ESA TV und im Internet übertragen worden.
Also ich habe mich mal reingeklickt, aber da stand ein Typ, der die ganze Zeit irgendwas vorgelesen hat und ich dachte mir, nee, das ist mir zu langweilig.
Also, zuerst war halt das übliche Programm, also Leute haben Vorträge gehalten und Filme gezeigt und so weiter. Und dann ESA hat ja kein Signal hingeschickt zu Rosetta. Also nicht so, dass die jetzt irgendwie auf den Knopf gedrückt haben und dann ist ein Signal zu Rosetta gekommen, sondern die hat quasi einen Wecker eingebaut, diese Raumsonde. Und der sollte halt zu einem bestimmten Zeitpunkt angehen. Und dann fährt die Sonde sich langsam hoch. Und wenn sie bereit ist und wieder ihre Energie bekommen hat, ihre Antennen ausgerichtet hat, dann schickt sie ein Hallo, ich bin da, Signal zurück zur Erde. Und man wusste halt, wie lange das ungefähr dauern wird. Aber man wusste es nicht exakt, wann es kommen wird. Und man wusste auch nicht mal, ob das überhaupt kommen wird. Weil es, wie gesagt, die ist 2,5 Jahre lang hibernierend durchs All geflogen, schlafend durchs All geflogen. Und es war durchaus möglich, dass die halt nicht mehr aufwacht. Und dann von dem frühestmöglichen Zeitpunkt an, wo das Signal ankommen hätte können, da war halt die Übertragung, hat man wirklich nur noch die war auch ohne Ton und alles. Und die Leute, die hast du wirklich eine Stunde lang gesehen, wie die Wissenschaftler bei der ESA da sitzen und besorgt auf ihre Bildschirme schauen. Und es hat dann echt, glaube ich, fast eine Stunde gedauert vom frühestmöglichen Zeitpunkt, bis das Signal dann endlich angekommen ist. Und das war schon gut. Ich meine, das Teil ist schon seit 10 Jahren im Weltall. Das fliegt seit 10 Jahren dann durchs Weltall. Und das ist schon besonders, dass es bis jetzt überlebt hat. Also ich meine, der Weltall ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so eine.
Da fliegt ja auch noch irgendwie, vor allen Dingen fliegt da ja auch noch Kleinscheiß rum, der das auch einfach mal. Da hätte ja auch einfach irgendwie einen Stein, der zufälligerweise irgendwo rumfliegt, mal durch.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist in der Nähe der Erde wahrscheinlicher durch den ganzen Weltraummüll, als da weit draußen im All da sind. Das ist eher unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber natürlich kann alles passieren.
Oh, ich war übrigens im Kino und habe Gravity geguckt. Hast du den gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen noch.
Herrlich. Also es hat sehr viel Spaß
gemacht. Ja, haben wir schon alle empfohlen, aber ich habe es noch nicht geschafft,
total anzugucken. Total langweilige Geschichte halt. Also Raumstation geht kaputt, wir müssen irgendwie zurück auf die Erde, alle sterben. Aber geile Effekte. Und die Idee, die hatten, fand ich total cool, weil die haben halt, also die gehen halt, sagen halt, ja, hier die Chinesen haben eine Rakete hochgeschossen, um irgendwie einen Satelliten von sich selbst zu zerstören. Und dessen Trümmer sind in einen anderen Satelliten geklatscht, sind Kettenreaktion, irgendwie 80% aller Objekte, die wir da oben rumfliegen haben, zerstören sich gegenseitig kaskadierend selbst. Also schon sehr spektakulär.
Ja, das ist nicht so weit weg von der Realität. Also die Chinesen haben schon mal eine Rakete hochgeschossen, um Satelliten kaputt zu machen. Diese Trümmer von dem Satelliten sind schon mal in andere Satelliten reingeknallt. Das ist schon alles vorgekommen.
Dann haben die da die Drehbuchidee her, ne?
Das kann gut sein. Also das, wie gesagt, aber so eine Kettenreaktion wird es vermutlich noch nicht so bald geben. Dafür ist doch zu viel Platz noch da oben. Aber ist schon so, dass es halt langsam zum Problem wird, der ganze Weltraummüll, der da oben rumsaust. Also das ist wirklich die Raumstation, ISS, teilt sich ihre Bahn mit ungefähr 800 größeren Weltraumtrümmern und muss regelmäßig so Slalom fliegen, also regelmäßig ausweichen, damit da nichts passiert. Vor kurzem ist auch da wieder schon mal so ein Sonnensegel durchschlagen worden von der Raumstation. Also dass diese andere Satelliten müssen regelmäßig ausweichen. Das heißt, es ist schon ein Problem und es wird ein Problem, das immer größer wird, weil der Weltraummüll, der wird ja von selbst nicht weniger, der wird erstmal mehr weil natürlich immer wieder, wenn Zeug zusammenstößt, kriegst neue Trümmer. Wenn der Sonnenwind drauf trifft, dann wird das Ganze zersetzt sich. Das heißt, da brechen dann nämlich Bröckchen ab, der Weltraummüll vergrößert sich, die Zahl der Trümmer vergrößert sich. Das heißt, das wird immer mehr. Und jedes Mal, wenn du eine Rakete hochschießt, kommt noch mehr Zeug rein. Ja, weil der ganze Treibstoff, gefrorene Treibstoffrückstände, Lacksplitter, weiß Gott was alles. Ja, also das wird immer mehr und immer mehr. Selbst wenn du nämlich jetzt Missionen hochschickst, die das einsammeln, mit jedem Satelliten, den du hochschickst, um so einen Weltraummüll einzusammeln, erzeugst du wieder neuen Müll. Ja. Das heißt, es wird ein Problem, das wird noch schlimmer werden.
Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich die Tage auch eine Überschrift und war auch nur eine Überschrift an mir vorbeifliegen sehen.
Bei mir im Blog vielleicht
dass gestern. Dass sie es mit dem Netz einsammeln wollen?
Richtig, das habe ich gestern bei mir im Blog geschrieben. Kann auch sein, dass es woanders in dem Mini war. Also die Japaner haben halt wieder mal eine Mission geplant. Die haben halt mit einer Fischernetz-Firma, die irgendwie Fischernetz erzeugt, so ein Weltraumnetz gemacht, so ein elektrisch-magnetisches geladenes Netz, das dann mit dem Elektromagnetfeld der Erde interagieren kann und so ein bisschen steuern kann. Das soll halt automatisch sich ausrichten, wenn das irgendwie mit Sensoren so ein Weltraumtrümmerteil erkennt, wird das ausgerichtet, dass das dann eingefangen wird.
Moment, und wenn die haben das gebaut oder ist das nur so eine Idee?
Das ist jetzt schon, soweit ich weiß, soll es im Februar schon mal die erste Testversion gestartet werden. Und wie gesagt, das wird dann halt, wenn das Netz voll ist, dann wird es immer näher an die Erde heranrücken, bis es dann irgendwann in der Atmosphäre mit den Trümmern verglüht. Das ist, ja, solche Missionen, Testmissionen gab schon einige, oder zumindest eine Studie dazu gab schon einige. Das Problem ist halt immer nur, man darf es sich halt nicht so vorstellen, dass wenn man im Weltall ist, dann ist da alles voll mit Müll. Ja, mhm. Der Weltall ist groß und selbst man kann da nicht irgendwie hin und her fliegen, kreuz und quer. Das kostet alles wieder Treibstoff, den man nicht hat. Da bräuchte man wieder ein riesen Raumschiff dafür, was man auch nicht hat. Das heißt, man kann im Prinzip nur ein paar Stücke auf einmal wegschaffen. Man muss aber trotzdem jedes Mal, um das zu tun, irgendwas von der Erde ins All bringen, ein neues Zeug erzeugen. Und jetzt stell dir vor, du hast eben das Startnetz, was sie jetzt haben zum Testen, das ist irgendwie ein paar hundert Meter, 700 Meter groß oder sowas, aber die Vollversion soll dann ein paar Kilometer groß sein. Stell dir vor, mit dem passiert irgendwas. Hast du da nicht nur Müll rumfliegen, sondern irgendwie riesengroße, kilometergroße Netze, die durch die Gegend fliegen. Also das ist dann auch nicht unbedingt das, was man haben will. Also das, wie gesagt, das Problem zu lösen, entweder man baut sich auf der Erde irgendwelche riesengroßen Laserkanonen, die von der Erde aus wegstrahlen können. Mhm. Da stelle ich mir irgendwie politisch ein bisschen ungemütlich vor, solche Dinge zu entwickeln. Also wenn da jetzt irgendwie USA oder sonst irgendwie China anfangen, irgendwelche Laserkanonen zu bauen, mit denen man Müll aus dem All abschießen kann, dann werden die restlichen Länder vielleicht ein bisschen nervös werden.
Kriegen wir einen neuen Rüstungswettlauf, ja.
Genau, oder aber man muss das Ganze vom All aus irgendwie lösen. Das heißt, man bräuchte quasi eine Basis im All, von der aus man operieren kann. Aber dazu brauchen wir halt erstmal eine vernünftige Raumstation im All, irgendwie eine Basis, nicht dauerhaft bewohnt und so weiter. Also das wird ein Problem, das wird noch schwer zu lösen sein.
Ich liege ja seit einer Woche irgendwie kränkelnd flach und bin seit gestern zum ersten Mal wieder auf den Beinen. Darum habe ich irgendwie, das ist ganz interessant, ich gucke gerade so auf meine Liste, worüber ich alles erzählen wollte. Irgendwie hat es alles mit Krankheiten zu tun. Irgendwie ist viel Medizin dabei, von denen ich auch nichts verstehe. Was ich interessant fand, also wirklich sehr spannend, weil ich das nicht gedacht hätte, Fieber bremst die Virenproduktion im Körper. Ich habe immer gedacht, die würden sich in Wärme besser vermehren. Wusste ich auch nicht. Also Fieber bremst die Virenproduktion. Und jetzt haben sie, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Fiebersenker, die man nimmt, obwohl man gar kein Fieber hat, ne? Also du hast irgendwie so einen Schnupfen, Husten, irgendwas, bist ein bisschen erkältet, nimmst irgendwelche Tabletten, da sind meistens Fiebersenker mit dabei. Und die Fiebersenker, die du dann zu dir nimmst, ohne dass du eigentlich dein Fieber senken wolltest, führen dazu, dass du eine erhöhte Virenproduktion hast und eine stärkere Virenschleuder bist, als du eigentlich sein müsstest. Und sie haben das dann irgendwie modelliert und gerechnet und so, ich weiß leider nicht genau wie, und kommt zu dem Ergebnis, dass 5% der jährlichen saisonalen Influenza-Fälle auf das Konto fiebersenkender Mittel gehen.
Okay,
das ist richtig. Wenn die Leute zu Hause bleiben würden und nicht sich hier ihre Paracetamol und was es alles in der Apotheke gibt reinhauen würden, wenn sie sich elend fühlen, würden weniger Viren verbreitet. Wahnsinn.
Das ist sowieso klar. Also natürlich die ganzen Leute, die irgendwie dann doch sich irgendwie auf die Arbeit schleppen und sonst irgendwas, das so oder so, ob die jetzt irgendwelche Mittel nehmen, die das verstärken oder nicht, so oder so verbreiten, die braucht dann irgendwie einer irgendwo in der S-Bahn rumsitzen oder sonst irgendwo, ja. Also denke auch immer, die Leute sollten zu Hause bleiben, aber vermutlich irgendwie, weiß nicht, schmeißt dann der Chef raus, wenn sie krank sind oder sonst irgendwas. Also.
Zumindest haben die Sorge, dass sie dann irgendwie Ärger kriegen. Was ich ja gut finde, ist, wie die Japaner das anscheinend machen, dass die, wenn die krank sind, sich Mundschutz anziehen.
Das könnte man irgendwie auch öfter machen. Ja. Also das irgendwie, aber dann da gab es ja noch, war das in Österreich oder war das in Deutschland, wo irgendwie das Ministerium Unmengen von solchen Masken bestellt hat, die dann irgendwie alle vernichtet werden mussten, weil die abgelaufen waren und die nie irgendwo wer benutzt hat oder sowas? Das war, glaube ich, zu diesen Vogelgrippe-Zeichen.
Ich wollte gerade sagen, klingt nach Vogelgrippe-Hysterie, ja.
Ich weiß noch nicht, ob es jetzt in Österreich oder Deutschland war, wo die so viele Masken dann. Ja, es hat sich irgendwie, weiß ich, das ist, glaube ich, immer noch dieses irgendwie, ja, ich muss, das ist ja nur ein kleiner Schnupfen, da muss ich schon irgendwie durch.
Genau.
Statt sich mal irgendwie ins Bett zu legen, einen Tag Ruhe zu machen, dann bringt ja, man kriegt ja auch nichts fertig, wenn man krank ist. Selbst wenn man könnte, weiß nicht, was die Leute für Jobs haben, wenn die dann irgendwie krank sich ins Büro schleppen.
Sind dann wahrscheinlich hauptsächlich anwesend.
Ja, also wenn ich irgendwie Fieber habe, sonst wie krank bin, Schnupfen habe, dann kriege ich auch nichts fertig. Also dann bringt es gar nichts, dass ich mich hinsetze und irgendwas mache, weil ich schon nichts hinbekomme.
Aber das Fieber dazu da ist, die Viren auszubremsen, war mir echt nicht klar.
Das Fieber ist ja quasi die Reaktion, wenn das Immunsystem irgendwie aktiv ist, dann kriegst du Fieber, damit halt quasi die Viren, damit die nicht so gut zurückschlagen können.
Das heißt aber, Fieber ist nicht, also ich dachte immer, Fieber sei nur ein Symptom. Anscheinend ist Fieber aber auch ein Mechanismus, also ein wie nennt man das denn? Ein Werkzeug
für den Körper.
Das war mir überhaupt nicht klar. Sie sind wieder was gelernt. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe nämlich kalte Füße, die Holländer haben nachgemessen, welche Auswirkungen die Raumtemperatur auf den Energieverbrauch hat, also auf den Stoffwechsel, haben 6 Wochen lang die Leute täglich 2 Stunden in einen Raum gesetzt, wo nur 17 Grad sind.
Okay.
Und die haben Körperfett verloren. Und der Umkehrschluss geht genauso. Wenn du es warm machst, wirst du, also warme Räume machen Fett.
Okay, also das ist wieder Munition für die Anhänger der Lichtnahrungstheorie. Genau. Weil ja, Wärme ist auch nur elektromagnetischer Strahl, ist auch nur Licht. Ja? Also
stimmt.
Du speicherst dann quasi das die ganze Wärmeenergie. Ja, aber das klingt, ist das jetzt irgendwie, ist das wieder so eine Studie, die halt irgendwie Unsinn ist, oder? Also ich meine, das Kälte quasi, dass du irgendwie, wenn je kälter es ist, dass du abnimmst durch Kälte, das ist schon klar. Also das habe ich mir schon.
Ja, weil in der Körpertemperatur aufrechterhalten ja sehr viel Energie verbraucht.
Aber dass du quasi zunimmst, wenn es warm ist, das ist mir neu. Das ist irgendwie, kommt mir irgendwie komisch vor, weil ja, vieles ist komisch in der Wissenschaft. Also.
Das sah plausibel aus, kann ich da nur sagen. Also es ist halt, ja, sah plausibel aus. Habe ich das gefunden? Im Standard hatte ich das gefunden.
Okay, dann müssten dann nicht irgendwie, nee, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, dass die Leute in warmen Ländern dicker sein müssten als in kalten Ländern, ist das ein Unsinn oder passt das da dazu? Oder hat das mit Adaption oder sonst irgendwas
zu tun? Dass das mit dem Temperaturunterschied zu tun hat, ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn du dein Leben in 24 Grad verbringst, wirst du nicht einfach dicker dadurch.
Aber
ich schätze mal, dass das tatsächlich eher der Temperaturunterschied ist, der da ans
Kopf. Aber da müssten wir doch zumindest hier in Deutschland alle im Sommer zunehmen und im Winter abnehmen. Aber ich wiege am meisten immer nach Weihnachten.
Ja, weil du da den ganzen Tag im Warmen sitzt und frisst.
Stimmt. Ja, man müsste draußen feiern. Ja,
genau, recht. Genau. Ja. Jetzt sitzen die ganzen Dicken ab sofort nur noch bei 17 Grad in der Bude, frieren sich den Arsch ab und essen trotzdem Chips. Das ist ein bisschen doof.
Naja. Na, für jede Pizza 1 Grad runter, genau. Mal gucken, ob das funktioniert.
Ja, und Antibiotika, wo wir gerade dabei sind, ne? In den Staaten haben sie mal geguckt, wie sie das hinkriegen. Es werden ja sehr viel Antibiotika verschrieben, wie sie das senken könnten. Und haben Ärzte so eine Verpflichtungserklärung unterschreiben lassen, weniger Antibiotika zu verschreiben, und haben die denen in die Praxis gehängt.
Okay.
Und die, bei denen das an der Wand hing, haben 10% weniger verschrieben, als die, bei denen es nicht an der Wand hing.
Ja,
Neues aus der Psychologie.
Ja, ich würde sagen, dass das Experiment funktioniert, das glaube ich schon. Aber ich würde sagen, Ärzte sollten jetzt nicht unbedingt mehr oder weniger Antibiotika verschreiben, die sollten Antibiotika dann verschreiben, wenn es sinnvoll ist.
Ja.
Wenn es angebracht ist. Aber das Problem ist halt, dass die halt, das halt wirklich oft so, ich gesagt, ja, nimm halt mal Antibiotika.
Bitte genau. Da hast ein bisschen Husten, ja, mach mal. Genau.
Also das ist halt das Problem.
Dann nimmst du nicht alle, sondern nur die halbe Packung, weil es dir wieder gut geht. Und
das
hinterher wunderst du dich,
weniger,
dass sie Bazillenresistenzen ausgebildet haben, ja.
Naja.
Ja.
Ich habe auch was.
Natürlich.
Gelesen. Ich habe was über Wikinger.
Wikinger
und Alkohol.
Wikinger, auch schön. Wikinger und Alkohol. Ich habe gerade eine Doku auf Arte gesehen über so ein Schwert, was die benutzt haben. Aber Alkohol ist besser.
Nee, also es ging um die Frage, quasi die, wenn man also das Klischeebild der Wikinger sind ja die Typen irgendwie mit den Hörnerhelmen, die sich ständig irgendwie ansaufen wie verrückt. Und da wollten Archäologen wollten wissen, was die Wikinger wirklich getrunken haben. Ja, also jetzt nicht nur, dass sie was getrunken haben, sondern welche Arten von Alkohol haben die getrunken, welche Rezepturen waren das, aus welchen Stoffen sind das hergestellt worden. Mhm. Und bis jetzt hat man da ja immer nur Informationen aus der Literatur gehabt. Ja, also man hat ja nicht irgendwie irgendwo was.
Hat ja nicht irgendwo eine Flasche Schnaps rum, die sie vergessen
genau.
haben.
Genau. Man hat quasi nur das gewusst. Schnaps. Ja, man hat das gewusst, was quasi die alten die Griechen und die Römer aufgeschrieben haben. Die sich ja selbst. Da gibt's. Ich habe den Artikel gelesen dazu. Den kann man sich auch irgendwo verlinken. Das ist von heißt Biomolecular Archaeological Approach to Nordic Grog von Patrick McGovern, veröffentlicht im Danish Journal of Archaeology. Mhm. Und da haben die in der Einleitung eben geschrieben, was sie halt die alten Griechen und Römer aufgeschrieben haben über die Trinkgewohnheiten der Barbaren. Da finde ich schon, dass es bei mir eins war, wo sie beschwert hat, dass die alle nur ungefilterten Alkohol, ungefiltertes Bier getrunken haben, beziehungsweise, und das fand ich am schönsten, dass diese Barbaren, die Kelten, die Wikinger, das Bier durch ihre Schnurrbärte gefiltert haben. Das heißt, die haben sie jetzt anscheinend irgendwie über die Schnurrbärte geleert, damit der ganze Dreck und Grind, der noch mit drin war, irgendwie im Alkohol rausgefiltert worden ist.
Das war echt mal barbarisch.
Ja, also das haben zumindest die
zivilisierte
Welt. Die zivilisierte Welt behauptet. Und jedenfalls die Leute hier, die Wissenschaftler, die Archäologen, die haben halt von diversen, das waren in Dänemark, auf verschiedenen dänischen Inseln und Festland, ich glaube vier archäologische Ausgrabungen, haben die so Trinkgefäße und Töpfe und Krüge gefunden. Mhm. Und da haben die noch ein paar so Überreste entdeckt. Also ein bisschen irgendwas halt so Zeug, was dann auch irgendwie festgebappt ist. Und das haben die jetzt dann untersucht mit Spektroskopie, also mit, wie heißt das, Gaschromatographie, Massenspektroskopie. Das haben das Zeug halt wirklich genommen, irgendwie verdampft und halt geschaut, was sind da alles für verschiedene Moleküle, für Atome drin und haben halt so dann auch rausgekriegt, was da genau für Zeug drin gewesen ist. Die haben auch irgendwie noch ein paar so Pollen drin gefunden. Die Pollen, die findest du ja in Honig, hat ja sehr viele Blütenpollen drin logischerweise und mit denen kannst du auch noch sehr gut Dinge datieren und identifizieren und haben halt so herausgefunden, dass die hauptsächlich eben honigbasierte Getränke haben, also Met getrunken haben und den dann aber durchaus auch mit verschiedenen Gewürzen noch und anderen ein bisschen gemischt haben. Also die haben jetzt quasi
Weihnachtsbier.
Also da waren verschiedene Beeren, also wie heißen diese Beeren, die sie da immer haben in Skandinavien?
Multebeeren oder so ähnlich, ne? Nee,
ich habe schon wieder vergessen, irgendwelche.
In Norwegen hat man mir mal gesagt, die hießen Moltebeeren oder so.
Ja, sowas irgendwie, dann noch ein paar andere. Also alles, was noch irgendwie so an diversen Nadeln, Beeren, Gewürzen rumliegt, sind alles rein und die haben es halt irgendwie nicht, haben quasi alles in dem Honig zusammen, alles in eines geschmissen und das dann irgendwie vergären lassen, anstatt das irgendwie getrennt zu machen. Und sie haben auch Wein getrunken. Das haben die auch rausgefunden, dass die haben wirklich eben nicht jetzt nur diese Met-saufenden Barbaren waren, obwohl die das schon viel gemacht haben, weil die haben, ich habe Met immer für sowas, eher was so wie Cider, ja, irgendwie so ein bisschen so ein leichtes Getränk gehalten.
Achso, seit ich mich mal mit Met besoffen habe, weiß ich es besser, ja.
Ja, also die haben die älteste Ausgrabungsstätte, das war quasi der reinste, purste Met, den sie da gefunden haben. Also es war wirklich fast nur reiner Honig, vergorener Honig. Und das haben, was irgendwie 12% oder sowas, was das Zeug hatte damals.
Schon also ordentlich.
Vor
allen Dingen dürfte das damals umso ordentlicher gewesen sein, weil die auch gar nicht an Umweltgifte gewohnt waren und sowas.
Ne? Genau. Und dann die späteren sind halt ein bisschen verfeinert worden durch diversen Wacholder und was da noch alles mit drin war. Und dann haben die haben auch gefunden, dass die wirklich auch Wein importiert haben. Das heißt, die haben dann auch tatsächlich kultiviert Wein getrunken, die Wikinger anscheinend. Und nicht aus irgendwelchen komischen, ausgehöhlten Kuhhörnern oder sowas, sondern eben auch aus vernünftigen Trinkgefäßen.
Die haben sowieso ganz interessante Sachen importiert. Das hatte ich dann in dieser Doku über dieses Schwert, das heißt, wie heißt denn das Schwert nochmal? Irgendwas mit Ulf.
Ulf,
der Schwert? Ulf. Fällt mir vielleicht noch ein. Also es gibt die Wikinger, die hatten ein Schwert, das aus einem sehr, sehr feinen Stahl geschmiedet war. Sehr flexibel und sehr leicht war und trotzdem sehr, sehr bruchsicher. Und diesen Stahl konnten die gar nicht selber herstellen. Niemand in Europa konnte das zu der Zeit, aber die Araber konnten das. Und es gab offensichtlich eine Handelsroute, wo die Wikinger bis runter ans Schwarze Meer gekommen sind.
Ja klar, also die Wikinger sind ja wirklich durch das ganze Mittelmeer und so weiter gefahren. Ja. Also die sind ja, waren ja weit unterwegs. Auch die und? Haben ja auch Nordafrika besiedelt teilweise. Oder waren, nee, das waren wieder andere. Das waren wieder die Goten, glaube ich, die da unten waren.
Und die haben halt den Stahl von da importiert. Und irgendwann ist diese Route aber zugewiesen. Keine Ahnung warum, das haben sie in diesem Film nicht gesagt. Wo ich auch dachte, wenn ihr sagt, dass diese Route nicht mehr verfügbar ist, sagt doch auch warum. Und danach ist dieses Schwert auch nicht mehr geschmiedet worden. Das ist, also die haben extrem viel importiert anscheinend. Also es gibt Buddha-Figuren, die in Wikinger-Siedlungen gefunden wurden und sowas.
Ich finde es immer vor allem, was mich an der Archäologie immer so fasziniert, ist, dass man sowas rausfinden kann. Dass ich tatsächlich irgendwie rausfinden kann, wie die jetzt irgendwie vor 1000 Jahren, was die da in ihre Drinks gemixt haben. Dass man es heute immer noch irgendwo, jetzt nicht nur irgendwie irgendwelchen Schriften überliefert hat, sondern dass man wirklich noch irgendwo quasi irgendwo einen Becher ausgraben kann, den vor 1000 Jahren ein Wikinger in der Hand gehabt hat, sich irgendwie angesoffen hat, dann wahrscheinlich irgendwie weggeschmissen hat im Suff. Mhm. Dann liegt der 1000 Jahre rum und dann kommt einer her, buddelt den aus, steckt den in irgendwelche hochtechnischen Gerätschaften rein und findet raus, was der vor 1000 Jahren gesoffen hat. Das finde ich immer so faszinierend, dass man da wirklich so ganz konkret Dinge herausfinden kann, die ganz konkrete Menschen von einer ganz konkreten Zeit gemacht haben.
Aber auch nur die Oberschicht, weil nur die Oberschicht es sich leisten konnte, überhaupt Sachen wegzuwerfen. Wie das gemeine Volk gelebt hat, das kriegt man nur sehr, sehr schwierig raus.
Ja,
also da musst du dann halt so Pompeji oder sowas, ne? Also wo so ein Vulkan was konserviert hat oder so. Aber wenn du gerade so Ausgrabungen machst, dann auch in Latrinen zum Beispiel, sind ja für Archäologen immer Goldgruben, da hast du halt, wenn da irgendwie jemand Glas weggeworfen hat, dann war das einer von denen, die Kohle hatten, um Glas wegzuwerfen.
Stimmt, das ist klar, ja. Kennst du das Buch Götter, Gräber und Gelehrte?
Nee.
Das ist wunderbar, das ist schon uralt, ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Das ist von C.W. Ceram geschrieben. Das ist wieder so ein ganzer Klassiker. Da geht es quasi, geht es um die klassische Archäologie in Ägypten, in Griechenland, im Zweistromland. Und das ist halt wirklich so, das ist richtig so, das ist nicht so, das ist noch so nicht kein klassisches Sachbuch, auch kein Roman, eher sowas zwischendrin.
Ja, das steht bei meinen Eltern rum, das habe ich als Kind mal zwischen gehabt.
Ja, es ist ein wunderbares Buch. Also wirklich, man kann es heute immer, es ist zwar alt, aber wie gesagt, das Zeug, was da beschrieben wird, ist noch viel älter. Mhm. Also ist es kein Drama. Man kann es halt immer noch lesen. Das ist wirklich eines der besten Bücher über Archäologie, die ich bis jetzt gelesen habe. Und der Nachfolger, da geht es um die Hethiter, der ist auch super. Also die kann ich nur extrem empfehlen, das sind tolle Bücher.
Ulfbert heißt das Schwert übrigens.
Ah, nee, habe ich noch nicht gehört.
Ulfbert. Alter Name. Aber interessantes Schwert, also interessante Schmiedekunst, die die damals hatten. Und eigentlich hatten die nämlich nur minderwertigen Stahl. Also Stahl ist das, ne? Eisen mit Kohlenstoff, Stahl. Das ist
der Stahl dann, ja.
Sie hatten minderwertigen Stahl nur mit viel Schlackeeinschlüssen und sowas. Und diese Schwerter haben halt, da ist keine Schlacke drin. Also ganz hochwertiger Stahl war das. Und es gibt, damals gab es schon Produktpiraterie. Also es gibt Ulfbert-Schwerter. aus minderwertigerem Stahl und wo der Schriftzug, das fand ich wirklich bemerkenswert, der Schriftzug Ulfbert ist normalerweise, warte mal gerade, ist denn Ulfbert Kreuz T. Also das, ne? Also ein V-L-F-B-E-R-H Kreuz T. So, das ist das Original Ulfbert Kreuz T. Das gefälschte Ulfbert hieß halt Ulfbert Kreuz. Also da war das Kreuz an einer anderen Stelle.
Wurde schon Puma irgendwie Parma oder sowas drauf.
Genau, das finde ich halt total klasse, dass sie das vor 1000 Jahren schon genau so gemacht haben wie heute. Genau, da kriegst du ein Adibas. Cool, habe ich mir mal in Spanien gekauft, Adibas.
Die römischen Touristen, die sich irgendwie ein Original Ulfbert-Schwert kaufen wollten, irgendwie beim Urlaub in Germanien.
Ja, und dann in der Schlacht erstmal.
Sind da beschissen worden von irgendwelchen Händlern, die irgendwie ein gefälschtes Ulfbert gekauft haben und dann.
Das ist schon super, ne? Mit einem neuen Schriftzug.
Ja, die Welt ändert sich doch nicht so oft, wie man denkt.
Anscheinend nicht, ne? Schon mal von kindlicher Amnesie gehört?
Ja, das ist das, was man vergisst als Kind, oder?
Ja, genau.
Die frühen Erinnerungen.
Genau, die Erinnerung an die frühe Kindheit, die ist praktisch weg bei allen Menschen.
Stimmt, ja.
Also aber nicht immer. Nämlich, wenn du jünger als 7 Jahre bist, kannst du dich an alles erinnern, was da passiert ist. Das hat die Wissenschaft festgestellt, jetzt neuerdings, dass die Schwelle zum Vergessen, also frühkindliche Erinnerung, diese kindliche Amnesie, setzt ein im Alter von 7 Jahren. Und zwar anscheinend, also sie wissen nicht, warum das da passiert, sie wissen nur, dass es da passiert, also irgendwann zwischen 7 und 9 oder so, hängt anscheinend zusammen mit der Bildung des autobiografischen Gedächtnisses. wenn das anfängt, sich zu bilden, vergisst du, was früher war.
Also meine älteste Erinnerung, da bin ich ist 3 Jahre alt oder sowas, glaube ich. Aha. War das auch nur so ein ganz kurzer Ausschnitt.
Aber genau da, bis dahin
Ausschnitt oder sowas, ja.
Als du 6 Jahre alt warst, konntest du dich an 2 Jahre erinnern.
Das glaube ich, ja.
Und sie wissen halt nicht warum, was ich ein bisschen schade finde, aber total faszinierend. Ja, also weil das scheint ja irgendeine Funktion zu haben, es scheint ja einen Sinn zu haben, dass ich mich nicht daran erinnere, wie ich mit 2 war oder wie es mit 2 war, weil das vielleicht mein autobiografisches Gedächtnis durcheinander bringen würde.
Ja, vielleicht ist es einfach nur ein Speicherplatzproblem.
Kann natürlich auch sein, ja.
Das soll irgendwie, das Gehirn ändert sich ja im Laufe der Zeit auch. Also das ist ja nicht quasi, wenn du geboren bist, schon fertig, sondern das wird dann noch, je nachdem, welche Erfahrungen du machst im Laufe deiner Kindheit, Jugend, wird das Gehirn dann nochmal ganz umgebaut. Also es entwickelt sich mehr weiter. Vielleicht ist es immer in einem Stadium, wo halt dann quasi nochmal so eine, wo quasi von der Beta-Version auf die Vollversion umgeschaltet wird, wo dann nochmal irgendwie alles neu vertratet wird. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, von Neurophysik. Also das da.
Ich auch nicht, darum werfe ich das einfach nur mal in den Raum. In den Shownotes gibt es einen Link, da kann ja jeder selber gucken. Aber ich fand das irgendwie ganz witzig.
Nee, also ich glaube, wenn wir irgendwann mal rausgefunden haben, wie das Gehirn funktioniert, dann haben wir wirklich was gelernt.
Ich glaube nicht, dass das wirklich möglich ist.
Ja, es kommt darauf an. Ich glaube, wir werden mal in der Lage sein, irgendwie ein Ding zu bauen, das genauso funktioniert und genauso existiert, wie unser Gehirn es tut. Also das glaube ich schon. Wenn wir das mal haben, dann werden wir auch halbwegs verstehen, wie es funktioniert. Mhm.
Also ich bin gespannt, ich werde demnächst so demnächst rede ich mal mit Wissenschaftlern, also sowohl mit Hirnforschern als auch mit diesen Leuten, die in Jülich am Forschungszentrum dieses Human Brain Project machen und versuchen, das zu modellieren. Ich weiß gar nicht, wie weit die da sind. Ja, ich werde es rausfinden.
Ja. Ich glaube nicht, dass man es irgendwie so als verstehen kann, wie man jetzt quasi eine Maschine versteht, einen Automotor versteht, dass man genau weiß, welches Teil was macht. Aber ich glaube, dass man die Prinzipien dahinter verstehen kann, wie das Gehirn prinzipiell funktioniert, wie halt aus dieser Komplexität, die dann das Bewusstsein entsteht, das glaube ich schon, dass man es das rauskriegen kann. Da bin ich eigentlich zuversichtlich.
Was haben wir noch?
Ich erzähle noch,
die ganze Zeit meinen Scheiß. Du musst ja auch.
Ja. Ich habe noch. Was habe ich noch für Geschichten? Ich habe geschrieben, dass das Voynich-Manuskript. Das ist, weiß ich, ob das schon. Hast du schon mal gehört davon?
Ja, ich habe. Also das ist so Abbildungen von Pflanzen, also gezeichnete Pflanzen und irgendeine Schrift, die keiner versteht.
Ja, das ist ein Teil. Das hat, ich glaube, 1900 irgendwas, Anfang des 20. Jahrhunderts hat das. Was ein polnischer Sammler in Italien gefunden, so ein altes Manuskript, das eben voll ist mit einer Schrift, die man nicht lesen kann, die auch keiner übersetzen kann, mit Bildern von Pflanzen, von komischen Menschen, die irgendwie baden oder irgendwelche Tierkreiszeichen, Sachen, also irgendwie halt komische Bilder, komische Schrift, und keiner konnte bis jetzt rausfinden, was das bedeutet, was die Schrift bedeutet. Das haben irgendwie schon Kryptologen untersucht.
Ohne Ende Verschwörungstheorien drumherum, oder?
Ja, Unmengen, ja. Also das natürlich heißt das, irgendwelche Alien-Aufzeichnungen und so weiter. Und also es ist Unmengen drin, aber man konnte es wirklich nicht rausfinden, was es heißt. Nicht mal die NSA angeblich hat das untersucht und weiß, was da drin steht. Und man hat auch schon durch diverse andere Analysen, also durch chemische Analysen von Papier rausgefunden, dass es halt wirklich auch alt ist, das Zeug, irgendwie so 15., 16. Jahrhundert ungefähr stammt. Also das ist jetzt keine, zuerst dachte man ja früher, dass es einfach eine moderne Fälschung ist. Ja. Das hat einfach sich irgendwie gedacht, das machen wir halt Spaß. Aber das ist schon ziemlich sicher, dass das eben was Altes ist. Und das haben halt alle möglichen Leute rausprobiert, das zu entziffern und haben es halt nicht geschafft. Also verschiedene Kryptografen haben halt schon rausgefunden oder meinen rausgefunden zu haben, dass es keine normale Sprache sein kann, weil dafür die Zeichenhäufigkeit nicht zusammenpasst und so weiter. Aber jetzt haben seltsamerweise Botaniker?
Botaniker. Ja, weil da Pflanzen drin sind, ja klar.
Genau, also das waren irgendwie Arthur Tucker und Rexford Talbert haben in American Botanical Council, nee, Herbal Gram heißt die Zeitschrift vom American Botanical Council, haben in dem Voynich-Manuskript, also es sind halt irgendwie Experten für die Botanik irgendwo in Mittelamerika, in Nord- und Mittelamerika, und die haben halt gemeint, dass sie in diesen Pflanzenzeichnungen im Voynich-Manuskript, dass sie da einige Arten erkannt haben, die eben da in Mittelamerika wachsen. Mhm. Ja, und haben das da ziemlich diese Pflanzen identifiziert. Und bei vielen dieser Pflanzen im Voynich-Manuskript steht auch ein Name dabei. Also da steht halt, neben jeder Pflanze steht halt so ein Ding, was vermutlich der Name von dem Ding ist. Und so war es, wenn du mal irgendwie einen Namen von irgendwas hast, dann bist du schon mal auf einem guten Weg, das zu entziffern. Weil genauso hat man es ja auch gemacht bei den Pyramiden zum Beispiel, mhm. Also bei den Pyramiden, bei den Hieroglyphen. Da hat man auch irgendwie gewusst, okay, da ist irgendwie jetzt irgendwie der Name Kleopatra oder sonst irgendwas, das ist irgendwo ein Name oder Ramses. Mhm. Und dann hat man den gleichen Namen bei den Hieroglyphen gehabt und konnte dann so halt anfangen, weil man da wirklich was wusste, was man eine Entsprechung hatte und konnte so dann das Ganze entschlüsseln. Oder bei der Keilschrift ist es genauso gelaufen.
Ja, also die haben, wie wir es mit dem Rosetta-Stein hatten kürzlich. Ne?
Genau, ja. Und die haben halt jetzt herausgefunden, dass im paar dieser Namen, die neben den Pflanzen im Voynich-Manuskript standen, Namen entsprechen, die in den, ich glaube, Nahuatl, irgendeine so eine Indianersprache, die ähnlich ist, von den Azteken, glaube ich, und haben halt daraus geschlussfolgert, sie haben dann noch mehr, die haben irgendwie, ich glaube, 20, 30 Pflanzen identifiziert und auch ein paar eben diese Namen identifiziert und sind jetzt eben der Meinung, dass es sich bei dem, es ist ein Manuskript handelt, was eben noch vor der Eroberung durch die Spanier da geschrieben worden ist und das in einer alten Indianersprache dort geschrieben ist, die halt heute ausgestorben ist. Und die können natürlich in der Gegend, können die erstaunlich komplex sein und erstaunlich unabhängig von anderen Sprachen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst vom Zweiten Weltkrieg, wo die da, die USA hatten in eigene, ich weiß gar nicht mehr welche Indianervolk, das war irgendwie so ein mittelamerikanisches Volk, die haben halt ihre eigene Sprache gesprochen, die sonst keiner gesprochen hat und die auch keine Ähnlichkeit mit irgendwas anderem hatten. Ja. Und jede Einheit hatte eben so einen Indianer dabei.
Oder so.
Und die haben halt quasi die Kommunikation gemacht. Du musstest nicht irgendwas verschlüsseln oder sonst irgendwas, die haben halt einfach das in ihre Sprache gefunkt und kein Mensch konnte das entschlüsseln. Also das und können die wirklich erstaunlich komplex sein, diese Sprachen. Und jetzt ist halt die Hypothese, dass eben das Voynich-Manuskript in so einer alten Sprache abgefasst ist. Aber
das hilft uns natürlich, ja, genau, beim Verstehen hilft uns das nicht.
Ne? Naja, doch, es hilft, wenn man schon mal weiß, man weiß zumindest ein bisschen was, ja. Man weiß jetzt mal, dass das irgendwie, wenn das stimmt, das kann auch wieder sein, dass es nicht stimmt, aber wenn es stimmt, dann hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt, dann kann man
von dem ausgehen. Aber wenn die Sprache weg ist, also wenn es darüber auch keine Aufzeichnungen gibt, was ja sehr wahrscheinlich
ja, dann ist. Ja, wir haben es geschafft, sogar die Sprachwissenschaftler indogermanisch zu rekonstruieren, teilweise. Also die da kriegen die sowas auch raus, wenn sie es drauf anlegen. Also dass, wenn man eine andere Sprache mit Sprachen tauchen ja nicht plötzlich komplett isoliert auf und verschwinden wieder, sondern die werden von vorhandenen Sprachen beeinflusst und beeinflussen spätere Sprachen. Mhm. Das heißt, da kann man ein bisschen sich so hin und her rekonstruieren. Also wenn das stimmt, dann ist das zumindest eine Chance, wie man was rauskriegen könnte, was da jetzt wirklich drin steht in diesem Voynich-Manuskript.
Jetzt haben sie wenigstens mal einen Anhaltspunkt, wo sie suchen müssen. Ne?
Genau, ja.
Super. Hier, habe ich auf Twitter, flog das irgendwann vorbei, und zwar bei Science Porn, was ein ganz netter Account ist, der auch immer lustige Bilder und so postet. Du sitzt, ne?
Ich sitze, ja.
Dreh mal mit deinem rechten Fuß einen Rechtskreise.
Ja, rechter Fuß
rechtsrum kreisen lassen.
Ja.
Und jetzt mal mit deiner rechten Hand eine 6 in die Luft.
Ja. Und?
Geht nicht.
Doch.
Nee, dein Fuß kreist nach links, wenn du das machst. Warte mal, oder? Es kommt drauf an, wo man die 6 anfängt zu zeichnen, merke ich gerade.
Okay.
Also wenn du den Fuß rechtsrum kreisen lässt und dann eine 6 in die Luft malst, kommt dein Fuß automatisch in den Linkskreisel.
Vielleicht liegt das daran, dass ich die 6 grundsätzlich immer von hinten rum male. Also ich male sie quasi von der Mitte raus und dann nach
genau,
oben.
Genau, das habe ich gerade auch mal ausprobiert, als du sagtest, nö, stimmt, wenn man das so rum macht, dann kann man eine 6 in die Luft malen. Ach verdammt, okay. Mein schöner Hirnfick. Ah Mann! Aber grundsätzlich.
Ja, da gibt's auch irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, mit der einen Hand einen Kreis machen, mit der anderen ein Rechteck oder irgendwie so komischen Geschichten, da gibt's jede Menge, was man irgendwie nicht hinkriegt. Am Ellbogen lecken oder was? Das ist doch auch so eine Geschichte.
Geht nicht?
Man kann seinen eigenen Ellbogen nicht ablecken.
Oh, schrecklich.
Ach, ich wüsste nicht, warum man das sollte, aber.
Eben.
Wir können noch über Taschenrechner reden.
Taschenrechner,
Ja. Taschenrechner, ich weiß nicht, hattest du einen Taschenrechner in der Schule?
Ja, damals gab es auch schon LCD, also Flüssigkristall-Displays. Mein Vater, der hatte noch einen, das weiß ich, der hatte so ein LED-Ding, also so eine 7-Segment-LED-Anzeigen.
Ich hab auch einen Taschenrechner geliebt. Also ich hatte, was ich ganz am Anfang hatte, ich irgendwie so einen Kindertaschenrechner, irgendwie speziell für Grundschüler, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und dann später hatte ich den Texas Instrument TI-68. Der ist phänomenal. Der beste Taschenrechner, der jemals gebaut worden ist.
Aha.
Warum? Der hat die Art und Weise, da hat es quasi da nicht nur das hat es keine Grafikausgabe oder sonst was gehabt, sondern so ein langes Display, aber du hast quasi die du konntest da ganze Formeln eingeben.
Ah, ja. Okay, nee, so weit war ich ja nie.
Wenn du zum Beispiel die Wurzel aus 2 ausrechnest, ja, dann gibst du am Taschenrechner 2 und dann tippst du auf die Wurzeltaste. Mhm. Ja, und dann, wenn das irgendwie noch dann irgendwie 10% der Wurzel aus 2 plus 5 zum Quadraten ist, alles, wenn du das alles in einer Tour rechnen willst, dann ist das alles ein bisschen umständlich am Taschenrechner. Da musst du die Werte zwischenspeichern und so weiter. Aber bei dem konntest du wirklich eingeben, genauso wie du es aufschreibst. Du tippst Wurzeltaste 2 plus 5 und so weiter. Du kannst wirklich eine ganze Formel eingeben und dann drückst auf ist gleich und dann kommt der ganze Wurst raus. Du konntest irgendwie Gleichungen eingeben, du konntest eine Funktion eingeben, die dann gelöst wird und so weiter. Also du konntest wahnsinnig tolle Sachen damit machen.
Ich glaube, das konnte meiner auch, aber ich habe noch nicht mehr verstanden, was der da, also ich habe in Mathe den Anschluss verpasst und ja.
Nee, also den habe ich wirklich geliebt, den Taschenrechner. Den habe ich auch auf der ganzen Uni-Karriere und so weiter benutzt, bis er dann irgendwann vor 4 Jahren oder sowas ist er kaputt gegangen. Aha. Leider. Und den gibt's ja auch nicht mehr. Ich habe echt probiert, ich wollte mir echt nochmal nachkaufen, weil das so toll ist.
Ach
so,
auf eBay aber oder so?
Habe ich geschaut, nicht mal auf eBay habe ich ihn gefunden. Oh, also wenn da draußen irgendjemand einen T68 hat, dass der...
Florian zahlt jeden Preis.
Ja, nein, auch nicht, aber... Nee, aber der ist echt phänomenal, der Rechner. Aber das Ding war, wie der bei uns in der Schule, wie wir den bekommen haben, das war, glaube ich, in der 7. Klasse, also das war in Deutschland die 11. Klasse, ja, also in der 11. Schulstufe, haben ein paar in unserer Klasse sich diesen Rechner gekauft. Und dann war natürlich die Frage, wie macht man das bei den Schularbeiten, ja, bei den Klassenarbeiten? Weil wenn jetzt die einen so einen super tollen Taschenrechner haben, der alle schon irgendwelche Funktionen, Gleichungen direkt gleich lösen kann, und die anderen müssen es aber noch per Hand rechnen, dann ist es natürlich unfair. Und da gab es den Streit, den es jetzt auch in Nordrhein-Westfalen gibt. Das habe ich auch beim Deutschlandfunk, glaube ich, gelesen. Da wird gestritten, ob in den Oberstufen grafikfähige Taschenrechner verbindlich eingeführt werden oder nicht. Mhm. Aber natürlich müssen ja alle Schüler sollten die gleichen Voraussetzungen haben. Ja. Bei uns war es dann so, dass sich halt haben die Eltern und die Lehrer sich zusammengesetzt und da haben sie quasi halt alle in unserer Klasse diesen Rechner besorgt. Und dann durften wir den auch bei den Arbeiten verwenden. Und heutzutage ist quasi diese Diskussion ein Dreh weiter. Jetzt diskutiert man erstens, ob man diese Taschenrechner überhaupt haben soll, also ob die quasi jeder haben soll, aber die ist jetzt nicht so sehr ein Preisproblem, weil natürlich die Schulen auch schon solche Rechner haben, die sie dann ausleihen können bei den Klassenarbeiten, sondern heute wird diskutiert, ob man stattdessen nicht irgendwelche Smartphones oder Tablets und so weiter nehmen kann, weil die können das ja auch mittlerweile alle.
Ja, aber dann musst du halt die Kommunikationsfunktion dieser Geräte unterbinden, weil...
Genau, das ist das Problem. Also so ein Taschenrechner, der rechnet, vor allem ein Taschenrechner, der ist auch extra dazu da. Die Firmen haben sich auch wirklich Gedanken gemacht, wie der rechnet, haben sich überlegt, dass das alles funktioniert. Wenn ich jetzt irgendwie eine App von irgendjemandem so eine App runterlade, wer weiß, was vielleicht hat der irgendwie Mist zusammen programmiert und dann stimmt das alles nicht, was da rauskommt. Das heißt, beim Taschenrechner, da habe ich zumindest eine gewisse Qualitätskontrolle, was ich bei irgendwelchen Apps sonst wo nicht habe.
Ja, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe jetzt eher gedacht, ja, dann hast du halt dein Smartphone auf dem Tisch liegen, rechnest
das sowieso
und schreibst parallel irgendwelche Nachrichten an jemanden, der dir ansonsten die Ergebnisse vorsagt, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Problem. Habe ich auch irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon gelesen, dass mittlerweile diese Geheimagenten-Knopf im Ohr-Dinger so klein geworden sind, dass die für Prüfungen verwendet werden. Also es stehen Menschen in Universitäten und in Prüfungen, also wenn sie irgendwie ihre Arbeiten verteidigen müssen, und haben halt so ein Ding im Gehörgang, das du von außen gar nicht mehr siehst, und kriegen halt darüber Sachen eingeflüstert.
Ach ja, das wäre mal alles viel zu aufwendig zum Schummeln. Also wir haben auch in meiner Schulzeit auch ab und zu mal ein bisschen geschummelt, aber das war noch eher ganz klassisch. Also das Beste war einfach irgendwie immer, wir haben das Zeug immer alles an die Tafel geschrieben. Irgendwo in die Überreste des Tafelbilds von der Stunde davor, haben wir das Zeug reingeschrieben und dann stand es halt da und hat meistens keiner gemerkt.
Ja, wobei, ich meine, die Frage nach dem Aufwand ist halt, es ist immer die Frage, um wie viel es geht. Ne?
Genau, ja. Also, nee, aber ich denke irgendwie so, meistens, wenn man sich wirklich Gedanken macht und aus geklügelten Schummeltechniken macht, dann lernt man vermutlich bei der Erstellung von dem Zeug sowieso schon alles. Man muss das ganze Zeug dann,
muss man es aber auch erstellen.
Genau, ja.
Also wenn du dir eine Doktorarbeit irgendwo zusammenklickst oder zusammenklicken lässt und dann in eine Verteidigung musst, oder wie das bei Doktorarbeiten heißt, und dann aber keine Ahnung hast und nicht zufälligerweise Großspender an die Universität warst,
Und vor allem geht es auch nicht, es geht auch nicht um die, meistens nicht um Faktenwissen. Ja? Also ich denke mal, es macht in der Grundschule natürlich, sollte man schon mal lernen, wie man irgendwie das 1x1 rechnet. Ja. Und im Geschichtsunterricht, also die Fakten sollte man grundsätzlich mal wissen. Aber ich habe das schon, ich habe ja auch eine Zeit lang mal an der Uni Jena Vorlesungen gemacht und da habe ich auch, musste ich auch Prüfungen abhalten. Und da habe ich auch immer gesagt, ihr könnt alles verwenden, was ihr wollt, nur nach Möglichkeit kein Internet. Mhm. Das habe ich dann, das wäre dann zu umschlägig, die ganzen Mitschriften und so weiter. Das, ich sehe jetzt keinen Sinn darin, dass der für eine Prüfung irgendwie ein Student und eine Studentin, dass die jetzt die komplette Mitschrift auswendig lernen soll, weil das bringt ja nichts. Das macht man, das ist ja nicht so, dass ich jetzt nach der Vorlesung die Mitschrift jemand wegschmeiße, sondern die steht ja bei mir im Büro und wenn ich was wissen will, schaue ich drin nach. Und jetzt fordern, dass man das auswendig kann, ist ja vollkommen realitätsfremd. Das heißt, ich habe halt dann die Fragen bei der Prüfung waren halt dann immer so formuliert, dass das Faktenwissen halt, dass man halt quasi die Fakten verstehen musste. Mhm. Und es war nicht wichtig, ob man die Fakten jetzt weiß oder nicht, sondern die kommt man nachschauen, man muss halt verstehen, was sie bedeuten. Und genauso ist es auch bei den Taschenrechnern, glaube ich. Also da muss man, weil auch wieder diskutiert wird, ja, aber müssen die Kinder nicht selbst rechnen können? Ja, die sollten immer mal lernen, wie man rechnet. Aber Mathematik hat dann irgendwann sollte Mathematik mehr sein, als einfach nur Zahlen rechnen. Ja, weil das kann der Taschenrechner, für das haben wir den Taschenrechner, dass der das macht.
Was ist denn Mathematik dann, wenn es nicht Rechnen ist?
Naja, Mathematik ist, oh Gott, das ist, du kannst das mit irgendwelchen Philosophen ein paar Semester beschäftigen, dass man Mathematik definiert. Mathematik ist halt einfach das Problem verstehen. Ja? Also wenn das irgendwie, es ist oft schon, wenn du jetzt irgendwas wissen willst, keine Ahnung, wie das klassische, ich überlege gerade ein Beispiel, was man, so ein klassisches Übungsbeispiel, ja, irgendwie so ein du musst dann erstmal das Problem in die mathematische Sprache übersetzen. Du musst mal wie kann ich das mathematisch beschreiben, so ein Problem. Wenn ich jetzt irgendwas bauen will, wenn ich irgendwas rausfinden will, dann ist die Rechnung, die eigentliche Rechnung, nur ein sehr kleiner Teil davon. Da geht es erstmal darum, das Problem erstmal so zu verstehen, so zu erfassen, dass man es in eine mathematische Formel überhaupt übersetzen kann. Ja, also keine Ahnung, wie die Geschichte irgendwie, die Züge, die von A nach B fahren und so weiter, da musst du erstmal irgendwie herausfinden, was das bedeutet, dass wenn der Zug von A nach B fährt und dort anhält und mit der Geschwindigkeit fährt und so weiter.
Im Kleinen ist das der gute alte Dreisatz, ne?
Genau, ja, also du musst einfach mal wissen, wie kann ich das Problem übersetzen, welche Methoden stehen mir zur Verfügung von der Mathematik, Integralrechnung, Differentialrechnung, welche Methoden kann ich anwenden, um jetzt dieses Integral zu lösen und so weiter, das muss man alles wissen und dann irgendwann unterwegs musst du halt mal über konkret ein paar Zahlen rechnen, aber das kann man nur mit einem Taschenrechner machen, also das sollte man nicht dann noch irgendwie auch noch alles selbst machen müssen, weil das, wie gesagt, es schadet nichts, wenn jeder Mensch eine gewisse Kopfrechenfähigkeit hat, also ich frage mich oft, wenn ich mir beim Bäcker stehe und irgendwie drei Brötchen zu je 30 Cent kaufe und die Kassiererin das dann in die Kasse tippt, um mir sagen zu können, wie viel 3x 30 Cent ist. Mhm. Also dann frage ich mich schon ein bisschen, ob das jetzt wirklich nötig ist. Aber es hat eine gewisse Grundlage, wie bei allen anderen Bereichen sollte jeder eine gewisse Grundlagenfähigkeiten haben. Dazu gehört halt auch Kopfrechnen. Aber ansonsten, Mathematik hat mit Rechnen an sich nicht so viel zu tun. Mathematik ist halt die ganze Problemlösungskompetenz. Und das sollte man in der Schule auch lernen, eben nicht nur, weil das haben wir zum Beispiel nicht gelernt. Und ich habe die eigentliche Mathematik habe ich erst an der Universität kennengelernt.
Ja, es ist bei mir ähnlich. Also zu mir hat zumindest, kann ich mich nicht daran erinnern, mir hat in der Schule nie ein Mathematiklehrer gesagt, es geht hier nicht ums Rechnen, sondern es geht darum, Probleme in einer bestimmten formalisierten Sprache auszudrücken. Und ja, ich habe nicht das Gefühl, als wäre mir das beigebracht worden.
Ja, also das hängt vom Mathelehrer ab. Ja, klar. Also man hat halt manche sind gut, manche sind schlecht, aber wie gesagt, ich finde, es sollte eigentlich wirklich Taschenrechner sind zwar ein bisschen so veraltet, genauso wie halt irgendwie heutzutage fast keiner mehr irgendwelche MP3-Player hat, ja. Ist auch alles nur noch das Handy oder Fotoapparate. Ich habe noch einen Fotoapparat, ich habe einen MP3-Player, ich habe einen Taschenrechner, ich habe halt noch wirklich alles einzeln an den Geräten, was auch schon müsste auch nicht mehr sein. Aber gerade beim Taschenrechner in der Schule, das sollte wirklich halt irgendwie. Da kann ein Tablet, ein Handy, das Taschenrechner ist ein Taschenrechner. Und den sollte man weiterhin den Schülern beibringen, wie ein Taschenrechner funktioniert.
Traditionalismus, das ist Traditionalismus, aber ich finde das okay,
mit Taschenrechner meine ich jetzt nicht, dass das Gerät an sich, sondern halt das Konzept Taschenrechner. Wenn jetzt irgendwie ein anderes Teil das gleiche kann, was dieser normale Taschenrechner kann, dann ist das genauso gut. Aber wie gesagt, halt mit dem Smartphone kann das halt heute noch nicht, weil halt das Smartphone, da müsste man halt wirklich noch dieses Weil ein Smartphone kann halt zu viel.
Ich glaube auch, du redest, wenn du über Taschenrechner redest, redest du auch über was anderes, als wenn ich über Taschenrechner rede, glaube ich. Also weil so mit Funktionen da reinprogrammieren und so, das habe ich halt nie gemacht.
Okay, gut, ja.
Von daher denke ich immer, was hat er denn? Addieren kann das doch.
Ja, das stimmt. Ja, okay, gut. Ja, addieren, es geht halt schon ein bisschen mehr als nur Grundrechenarten. Also das ist schon, nicht jetzt irgendwie diese Gag-Taschenrechner, wo halt irgendwie nur Plus, Minus, Mal und Dividieren drauf ist, dann schon noch ein paar mehr Knöpfe.
Mhm.
Irgendwie ein Sinus,
damit
Cosinus, genau, und ein Arcus, Cosinus, genau, und so weiter.
Alles Sachen, die ich dann nicht mehr verstanden habe. Das war echt katastrophal bei mir damals. Ich habe das alles nicht mehr verstanden. Ich müsste mir eigentlich mal die Mathematik von Grund auf erklären lassen. Vielleicht auch mal eine interessante Sendung.
Mathematik ist toll. Also, ich war in der Schule, war ich unter Ex-Equo-Klassen schlechtester in der letzten Klasse, also in der Abiturklasse.
Was sind Ex-Equo-Klassen?
Ich war in der 12. Klasse, glaube ich, war das die letzte Klasse halt. Okay. Und da war ich wirklich der Schlechteste in der Klasse, aber der Einzige, der halt irgendwie was naturwissenschaftlich-mathematisches studiert hat. Mhm. Und dann auf der Uni selbst habe ich halt wirklich das nochmal komplett von vorn angefangen. Meine erste Prüfung auf der Universität in Mathematik war eine 5, bin ich durchgefallen. Also wiederholt habe ich eine 3 bekommen. Die Prüfung drauf habe ich auch nochmal eine 3 bekommen und dann die vierte Prüfung war eine 1 und dann hatte ich das mit der Mathematik dann halbwegs kapiert. Also ich habe auf der Uni nochmal komplett neu angefangen und dann wirklich nochmal komplett gelernt, was Mathematik eigentlich ist und dass es was ganz, ganz, ganz komplett anderes ist, als eigentlich nur dieses stupide Herumrechnen und so weiter. Also das ist wirklich ich kann auch jedem empfehlen, also Mathematik ist immer noch eines der besten Studien, die man machen kann. Man bekommt wunderbaren Job, wenn man Mathematik studiert hat. Man kann, wenn man einen Doktortitel haben will, kann man mit Mathematik, wenn man quasi Mathematik ein Diplom hat, also Diplom heißt ja nicht, Master heißt mittlerweile, wenn man da ein Grundstudium Mathematik hat, kann man im Prinzip alles danach machen. Du kannst als Mathematiker, kannst Physik studieren, Doktorat, kannst Biologie machen, du kannst Astronomie machen, du kannst wahrscheinlich auch Psychologie machen, weil halt mathematisch jede Wissenschaft, so gut wie jede Wissenschaft, hat welche mathematischen Methoden drinnen und du kannst dann quasi auf jedem anderen Gebiet weitermachen. Das heißt, ich kann wirklich Mathematikstudium kann ich nur extrem empfehlen. Ich hätte selbst eins gemacht. Also ich habe dann auch zwischendurch in meinem Studium mal überlegt, ob ich wechseln soll von Astronomie auf Mathematik, aber das ging aus bürokratischen Gründen nicht. Dann hätte ich irgendwie meine Studienbeihilfe verloren und so weiter. Also darum bin ich dann halt irgendwie, habe mich dann auf das Mathematische in der Astronomie spezialisiert. Aber Mathematik kann ich nur empfehlen.
Ja, jetzt bin ich zu alt dafür.
Ach, was, nicht zu alt.
Naja, weil man hat ja genug, also je älter man wird, desto mehr hat man ja in der Regel zu tun. Und da jetzt noch ein Mathematikstudium, das wäre, glaube ich, zu viel.
Ja, Telekolleg oder irgendwie sowas gibt es doch sicher.
Stimmt, aber ich muss jetzt erstmal meinen Master in Medienwissenschaften machen. Dann können wir mal weitersehen, ob da nochmal Mathematik irgendwie dazu kommt.
Master, ich finde Master ist ein doofen Titel irgendwie. Das klingt irgendwie so nach Fantasy irgendwie, Master. Stimmt. Irgendwas. Master sowieso. Also ich war doch irgendwie, Österreich war ja noch Magister. Da gab's
Magister of the Universe, ja.
Genau, da gab's nur Magister und Doktor, mehr gab's nicht.
Ja, hatte ich ja auch überlegt, ob ich danach einfach promoviere und dann rumlaufe und darauf bestehe, Doktor genannt zu werden, weil ich das so lustig finde.
Ja, also ich bin ja der Meinung, der Doktor gehört abgeschafft. Also das ist irgendwie, das ist so ein sinnloser Titel. Also das ist
Wofür gibt's den eigentlich? Weil du dich intensivst mit einem Thema beschäftigt hast, ne?
Ich hab gerade im Uni-Journal von der Uni Jena, da gibt's irgendwie alle paar Monate machen diesen Uni-Journal und diesmal war jetzt eine Spezialausgabe zum Doktoratstudium und da haben die Studenten interviewt und gefragt, warum sie einen Doktor machen und was der Doktortitel bedeutet.
Ja.
Und einer hat hier gesagt, den Doktortitel an sich sehe ich als Leidensfähigkeitszertifikat.
Ah. Ja, man nimmt damit einen gewissen Stallgeruch an, ne? So untereinander kennt man sich dann so.
Also nee, aber das Ding ist, dass quasi in der Wissenschaft selbst ist so ein Doktor eigentlich unnötig, weil da geht es halt nicht darum, ob du irgendwie ein Doktor bist oder nicht, sondern es geht darum, was du gemacht hast, was du kannst, was du weißt. Also darum wirst du auch bei einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, da stehen keine Titel, ja. Musst du dir anschauen, irgendwie die ganzen wissenschaftlichen Papers, da stehen die Namen und die Institute, aber da steht jetzt nicht dabei Doktor so und so, Magister so und so, Student so und so. Ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Student geschrieben hat, diese Arbeit, oder ein Professor, Nobelpreisträger. Ist vollkommen egal, da stehen nur die Namen, keine Titel. Und auch der Doktortitel spielt keine wirkliche Rolle, weil sowieso, wenn du lang genug in der Wissenschaft bleibst, früher oder später sammelst du den Titel sowieso ein. Das gehört halt einfach dazu, wenn du diesen Job machen willst. Das heißt, da ist sowieso jeder Doktor. Ja?
Das heißt, eigentlich ist der Doktortitel für außerhalb des akademischen Betriebes.
Auch nicht wirklich, weil ich denke mir schon, wenn du dich irgendwo bewirbst heute um einen Job, ja, dann reicht es ja nicht, dann musst du sowieso, du musst auch irgendwelche Zeugnisse vorlegen, irgendwelche Ausbildungsbelege, die sagen, was du kannst, ja.
Ja, aber beispielsweise im öffentlichen Dienst wirst du je nach Abschluss unterschiedlich bezahlt, ne?
Ja, das weiß ich auch. Also ich kenne auch deswegen viele in Österreich, die das, da ist es genauso, die halt irgendwie dann diesen Titel gemacht haben. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist auch, hat auch ein Astronomiestudium gemacht, arbeitet jetzt in einem vollkommen anderen Bereich, also was komplett anderes, eine Behörde, die überhaupt nichts mit Naturwissenschaft, mit Astronomie zu tun hat. Aber als sie dann ihr Astronomiestudium abgeschlossen hatte, hat sie halt mehr Geld bekommen. Ja. Einfach nur, weil sie halt jetzt Magister war und nicht mehr kein Magister. Obwohl die Qualifikation Astronomie für den Job vollkommen irrelevant war. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, es geht halt darum, wenn du, die Leute sagen immer, ja, wenn du jetzt keinen Doktortitel mehr hast, dann kannst du nicht nachweisen, was du gemacht hast. Und das ist Unsinn, weil du hast deine Doktorarbeit oder deine ganzen anderen Artikel, die hast du sowieso trotzdem geschrieben, deine Arbeit hast du trotzdem gemacht. Und die weist dir nach, was du tust. Und weil es braucht keinen speziellen Titel, der das nachweist. Du hast ja auch, wenn du Abitur hast, ja, hast du ein Abiturzeugnis, da steht drin, was du gemacht hast. Aber deswegen hast du trotzdem keinen Titel, irgendwie Abiturient klein oder sonst was. Ja, ab klein. Also es gibt keinen Titel, der das sagt, sondern eben dein Zeugnis, wo das drinsteht. Und genauso gibt es die Zeugnisse, die Artikel, die Papers, die dir zeigen, was du als Wissenschaftler kannst. Da bräuchte es keinen Doktortitel dazu. Den braucht es halt nur für die ganzen Heinis, die sich den irgendwie erschleichen. Oder denkst du, damit die halt dann irgendwie damit irgendwie angeben können.
Ja, weil es halt Eindruck macht. Ne? Auf die Unbedarften macht es halt Eindruck, wenn da ein Herr Doktor zu einem spricht.
Genau, aber wie gesagt, für die Wissenschaft ist der Doktor vollkommen irrelevant. Und damit er das Einzige, was er sonst noch macht, ist halt irgendwie als Ziel für Betrug zu dienen. Mhm. Insofern bin ich der Meinung, dass der eigentlich komplett abgeschafft werden könnte. Weil es wird nicht passieren. Aber es wird nichts passieren, wenn man ihn abschafft. Also.
Stimmt. Der Vater eines Freundes, das war auch schon 15 Jahre her oder sowas, der war da, keine Ahnung, Mitte 50 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und Mitte, Ende 50 war halt ein Professor, weil er gelehrt hat an der Hochschule. Und sein Sohn hat für ihn eine Wohnung gesucht in einer anderen Stadt und erzählt dann irgendwann, dass die Vermieterin gesagt hätte, ja, die Wohnung ist ja im vierten Stock ohne Aufzug. Schafft der Herr Professor das denn? Da weißt du auch direkt, was für ein Bild die Leute im Kopf haben, wenn die so einen Titel hören.
Ja. Nee, das ist wirklich so, also dass irgendwie, wenn Professor ist noch okay, Professor ist quasi ein Berufstitel, ja. Der sagt ja wirklich was aus, das ist jetzt quasi, wenn ich jetzt irgendwie Professor irgendwas bin, dann ist das was anderes, als dann weiß man, okay, der ist halt irgendwie, arbeitet an der Universität, lehrt dort, das ist quasi so eine Lehrtitel oder so. Ja,
stimmt.
Also, das ist halt wie eine Berufsbeschreibung oder sonst irgendwas. So wie Generaldirektor oder Generalintendant oder sonst irgendwas, ja. Das ist noch okay. Aber das ist der Doktor, ich merke das auch, ich habe das früher gemerkt, wie ich hier nach in Jena bei der Bank zum Beispiel, ja. Jedes Mal, wenn diese Bank keines irgendwas von mir wollten, dann bin ich irgendwie hin, dann so man damals, wie ich noch jünger war, bin ich auch gestern mit langen Haaren, also wirklich langen Haaren rumgelaufen, bis also sehr lange Haare, da hatte ich auch noch welche. Und dann auch so Kleidung, also ich habe halt nicht wirklich ausgesehen, wie man sich irgendwie so einen Doktor vorstellt, sondern halt eher ein bisschen so
räudig.
Ja, räudig ist ein gutes Wort, genau, ja. Dann bin ich halt wieder Bank und dann habe ich gesagt, ja, und dann haben die schon wirklich von der Bank schon so ein bisschen so von oben herab und so weiter behandelt. Was will der Typ jetzt hier? Und der hat ja eh nur irgendwie 5 Euro auf dem Konto und dann wird er so herumtun. Und dann, nachdem er dann irgendwie dann meine Daten in seinen Computer getippt hatte und dann irgendwie Doktor stand, von dem Moment sind sie alle scheißfreundlich geworden, ja. Also, das
ich brauche einen Doktortitel.
Ja, na, mach ihn.
Also, aber am besten einen, den ich auch außerhalb Bayerns führen kann.
Genau, ja, also sicher so wie dieser eine, wie ist jetzt der CSU-Heini da, der ja, den Prag, diesen komischen Absurd-Doktor sich da irgendwie besorgt hat. Ja, also ich gesagt, nee, also das wenn, dann mach einen richtigen Doktor. Also,
ja, natürlich.
Noch geht.
Also, ja, aber das ist, glaube ich, viel zu viel Aufwand und ich hätte davon nichts. Also von dem Master hätte ich was, also zumindest bilde ich mir ein, dass ich davon was habe. Also bessere Karrierechancen, aber ich glaube nicht, dass ich von einem Doktortitel irgendwas hätte.
Ja, vor allem, gerade als Radiomensch, geht das ja, du kannst dann mit Master Holgi moderieren.
Also, das wäre halt ja geil, schon, ne? Also, genau, mit Dr. Holger Klein. Das wäre schon, das finde ich halt total klasse. Also, um rumzutrollen, würde ich das halt gerne machen. Aber dafür dann so viel Aufwand treiben, weil das ist ja auch nicht mal eben nebenbei, ist ja keine Hausarbeit, die man da schreibt, sondern.
Aber du selbst machst schon, ja, das ist Aufwand, ja.
Ja, genau. Und ich würde das wahrscheinlich dann schon selbst machen. Also, so, den Ehrgeiz hätte ich dann wahrscheinlich schon, obwohl ich überhaupt keinen Ehrgeiz habe. Ich habe noch einen gefunden, Placebo-Schlaf.
Was ist das?
Ist super, ne?
Das klingt komisch.
Gab es leider nur das Abstract, der Text dazu kostet Geld. Also Placebo-Effekt ist ja, ne, also jede Wirkung, die nicht auf eine spezifische Behandlung zurückzuführen ist, sagen wir mal so. Jetzt sind sie hingegangen, haben Probanden schlafen lassen, und haben denen hinterher wahlweise erzählt, sie hätten total super REM-Schlafphasen gehabt oder sie hätten total miese REM-Schlafphasen gehabt.
Okay.
Führt dazu, dass die, denen sie irgendeinen Stuss erzählt haben, also denen, die gesagt haben, ihr habt gut geschlafen und damit basta, die haben hinterher Konzentrationstests besser lösen können. Also die waren tatsächlich ausgeruhter, obwohl sie nicht objektiv besser geschlafen haben als die anderen.
Okay, da fällt mir sofort eine Vermarktungsbilligkeit ein. Dann baut man sich irgendwie ein Teil, das angeblich irgendwas misst, nämlich einen REM-Schlaf.
Genau.
Und das zeigt dann immer jeden Tag irgendwelche ganz, ganz, also wenn man, muss man sich natürlich ein entsprechendes Abo irgendwo kaufen, das jede Woche erneuert werden muss.
Ja.
Und dann zeigt es einem jeden Tag an, wie toll man geschlafen hat.
Genau. Ist halt Schlaflabor, ne? Also
genau.
Muss man dann immer dazu sagen, halt, das Placebo-Effekt im Labor ist immer sehr, sehr stark, weil sehr viele Störvariablen ausgeblendet werden. Das funktioniert in der Realität natürlich nicht so schön. Aber dass es auch mit Schlaf geht, hätte ich nicht gedacht. Also wenn ich gerädert aufwache, müssen wir ausprobieren, dass mir dann jemand sagt, mir geht's gut, aber ja, wär auch schön. Die Amerikaner wieder, weißt du?
Ja.
Selbstoptimierer da.
So, wollen wir da noch Fragen beantworten oder machen wir das irgendwie?
Wir hatten so Hörerfragen hatten wir noch, ne? Ja, mach mal.
Wir können auch irgendwie alle paar Wochen irgendwie ein Frage-Antwort-Special einschieben und die irgendwie alle auf einen Schlag machen oder halt immer ab und zu mal ein oder zwei.
Du hattest ein paar aufgeschrieben, ne?
Ein paar hatte ich aufgeschrieben, ja.
Mach mal. Weil da hast du, ich glaube, das war sowieso alles Astronomie, ne?
Das waren die zwei, ja, Astronomie und Teilchen. Ich habe es gerade über eine E-Mail. Hier ist genau. Die erste Frage war von Erbig McIntosh.
Mhm.
Erbig McIntosh.
Hab ich dann ziemlich egal.
Der wollte was über den Mars Rover Curiosity wissen.
Von ach, die alte Krücke, die da die ganze Zeit noch rumfährt. Ne?
Nee, Curiosity ist der neue.
Ach so.
Der Opportunity war der seit 10 Jahren, der rumfliegt.
Ah, okay.
Und Curiosity ist seit knapp einem Jahr oder sowas. Ich glaube, knapp einem Jahr ist der jetzt unterwegs. 1,5 Jahre ungefähr. Und der meinte, von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Was macht der noch oben? Ist er noch aktiv? Was hat er bisher rausgefunden? Und natürlich, der ist noch sehr aktiv, Curiosity. Und hat jede Menge rausgefunden. Ich habe dann mal geguckt, was jetzt gerade in den letzten Monaten da alles rauskam. Der hat zum Beispiel, haben die Curiosity, weiß ich, ob das kennst, dieses Teil, dieses riesengroße Teil, also wirklich so groß wie ein kleines Auto, das sie da mit diesem Ding von dem Himmelskran runtergelassen haben, auf dem Mars, also wirklich ein
spektakuläre Nummer damals.
Hat irgendwie noch ein eigenes ganzes geologisches Labor mit dabei, hat irgendwie Mikroskop mit dabei, einen Laser, mit dem er irgendwelche Felsen abschießt und dann irgendwas verdampft und analysiert. Also der ist wirklich Mars Science Laboratory, heißt der eigentlich offiziell. Und der hat zum Beispiel, haben die jetzt mit diesem Teil eine neue Methode rausgefunden, wie man das Alter von Marsgestein untersucht, direkt vor Ort. Weil bis jetzt hat man irgendwelche Meteoriten untersucht, die man hatte. Und der hat wirklich, dem ist er wirklich direkt vor Ort untersucht mit dem Teil. Und haben halt dann auch herausgefunden, dass wie alt eben die Gesteine am Mars sind. Was wichtig ist, wenn du rausfinden willst, wie sich die Oberfläche verändert hat. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass das Gestein halt jetzt irgendwie so um die 4 Milliarden Jahre alt ist, aber auch, dass es erst seit 60 Millionen, 100 Millionen Jahre an der Oberfläche liegt. Also das ist alles davor, muss quasi im Laufe der Zeit abgetragen worden sein.
Ach so, Erosion. Ich dachte, da geht es noch irgendwelche seismische Aktivität.
Das weiß man nicht. Also wie es mit der Seismik macht, Curiosity glaube ich nichts. Aber da in dem Fall ist es halt irgendwie Erosion.
Mhm.
Ja, das ist halt dann die Frage natürlich im Winderosion oder halt doch Wassererosion. Das weiß man nicht genau. Und in dem Fall hat man auch irgendwie untersucht, da wo jetzt, ich glaube im Yellowknife Bay heißt die Gegend, wo Curiosity da jetzt rumgestanden ist. Und da haben die auch einen Stein angebohrt und haben dort rausgefunden, dass es eben wirklich der früher mal aus einer Gegend kommt, die genau so im Prinzip aussieht, wie man sich irgendwie so ein altes Flussbett, einen alten ausgerollten See vorstellt. Da ist aber wirklich auch so Ton gefunden da drin, also richtig so feuchtes Material. Mhm. Und hat dann auch noch die chemischen Analysen rausgefunden, dass der Mars früher tatsächlich eben wirklich Bedingungen aufgewiesen hat, die für Leben durchaus gut geeignet gewesen wären. Das ist das Gute. Das Schlechte ist, dass Curiosity auch gemessen hat, das erste Mal direkt vor Ort die Strahlung gemessen hat an der Oberfläche des Mars, was dann an radioaktiver Strahlung runterkommt. Und da haben die rausgefunden, dass es da in dieser Zeit ungefähr 100 die Zahl 100 Millisievert, glaube ich, haben die in dieser 10-Monat-Periode gemessen. Und das umgerechnet entspricht das, wenn jetzt Menschen zum Mars fliegen und dort halt diese gleiche Periode leben, entspricht das einer 5%igen Erhöhung des Krebsrisikos, also dass du eine tödliche Krebsart erreichst. Das heißt, diese ganzen Geschichten von am Mars leben und so weiter, das ist halt, das wusste man vorher schon, dass der Mars keine Atmosphäre hat, keine wirklich dichte Atmosphäre und dass halt die Strahlung da relativ stark sein wird. Aber jetzt hat man es wirklich konkret gemessen und das ist halt, die Strahlung ist halt wirklich ein großes Problem für diese ganze bemannte Raumfahrt. Erstmal im Weltall selbst natürlich hast du viel, viel Strahlung. Mhm. Das heißt, du fliegst ja schon mal ein paar Monate lang hin bis zum Mars und wenn du dann auch dort dauerhaft leben willst, dann musst du wirklich konkret wirklich sehr, sehr gut abschirmen. Also das wird wirklich noch schwierig werden. Also die ganzen, darum bin ich auch so skeptisch, was diese ganzen Mars-One-Geschichten angeht, die halt irgendwie hinfliegen zum Mars. Also ich traue es denen zu, dass sie hinkommen. Ja, also dass die diese Dinger bauen, hinfliegen und so weiter, das wird zwar nicht alles so schnell gehen, wie sie behaupten, aber ich traue es denen zu, dass sie das schaffen. Aber dann, wenn die dort sind, werden die vermutlich ziemlich schnell sterben alle, ja. Also das nicht nur der Strahlung, sondern einfach generell, weil halt irgendwie, es ist halt nicht so einfach am Mars zu leben. Also das ist doch eher was, wo ich persönlich nicht mitmachen würde. Mhm. Also, ja, also wie gesagt, das
Curiosity. Strahlung habe ich tatsächlich noch nie dran gedacht.
Ja, also Curiosity ist auch noch weiter aktiv, ist zumindest, ich glaube, das ist ausgelegt auf 2 Mars-Jahre, die Mission. Das heißt, die haben noch einige, noch ein halbes Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr noch vor sich und kann durchaus noch länger dauern. Also wie gesagt, der Opportunity-Rover war für 90 Tage ausgelegt und jetzt hoppelt er seit 10 Jahren über den Mars. Das heißt, Curiosity wird vielleicht auch noch ein bisschen länger durchhalten. Mhm. Also der hat bis jetzt wirklich viel herausgefunden, ist noch aktiv und wird weiter aktiv sein. Und die zweite Frage, die ich noch aufgeschrieben habe, kann man noch mehr fragen, also die kann alle kann man nicht beantworten, aber
ich hebe sie alle auf. Es sind tierisch viele Kommentare zur letzten Sendung gekommen. Also das war schon bemerkenswert viel.
Ja. Ich hebe die Fragen alle auf und irgendwann können wir vielleicht wirklich mal so ein Fragen-Special machen.
Ja, gute Idee.
Aufsehen. Aber jetzt in dem Fall hier schrieb Christoph aus Wien, der wollte was über den LHC wissen. Der fragte, dort kollidieren Teilchen mit hoher Geschwindigkeit, um kurzlebige Teilchen zu erzeugen, welche zur Zeit des Urknalls existiert haben. Stimmt das überhaupt? Was kollidiert da miteinander? Welche Teilchensubstanzen werden da eingefüllt? Wie werden die eingefüllt? Steht da mit dem Trichter und füllt Gas, Metall, Plasma ein. Wie viel von was kollidiert da miteinander? Das war nur eine von noch ungefähr 10 anderen Fragen.
Ich empfehle im Übrigen einen passenden Resonator. Da war ich am Institut für Plasmaphysik. Da geht es auch darum, wie kriegt man eigentlich solche Plasmaströme stabilisiert und wie kriegt man Brennmaterial da rein und so.
Mhm. Genau, also beim LHC ist es so, dass da im Prinzip was kollidiert da miteinander. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie so philosophisch oder konkret physikalisch gefragt war. Es kollidieren Protonen. Ja? Also die Atomkerne vom Wasserstoff, Protonen. Mhm. Also jeder Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen und die Protonen sind es, die hier im LHC kollidieren. Obwohl es genau genommen die Quarks in den Protonen sind. Also ein Proton ist ja selbst nur aufgebaut aus Quarks, Up-Quarks und Down-Quarks. Mhm. Und diese Quarks sind es dann, die dann konkret aufeinander prallen und kollidieren. Wenn man es jetzt ein bisschen physikalisch exakter beschreiben will, dann ist es dann, die moderne Physik beschreibt ja alles nur noch durch Felder, ja, also so wie ein elektromagnetisches Feld, ein Gravitationsfeld, sind auch die Teilchen nur Felder, also es gibt quasi ein Protonenfeld, also ein Proton ist kein Elementarteilchen, es gibt ein Elektronenfeld, ein Quarkfeld, also wirklich Felder zu jedem Teilchen gibt es ein Feld, das das ganze Universum durchzieht, so wie halt Gravitationsfeld und so weiter, und wenn du so ein Feld ausreichend stark anregst, also genug Energie reinsteckst in das Feld, dann kann dieses angeregte Feld quasi so ein Teilchen erzeugen. Mhm. Das heißt, was du machst bei der Kollision, ist halt die Felder, die da vorhanden sind, durch die Energie der Kollision so stark anzuregen, dass da neue Teilchen rauspoppen aus den Feldern. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass Ding, wenn du die Teilchen kollidierst, dass sie dann auseinanderbrechen und da irgendwelche Higgs-Teilchen rauskommen oder sowas, wie man sich oft vorstellt.
Die emergieren quasi, gleichsam.
Genau, also dass die Teilchen, die bei der Kollision neu entstehen, stecken nicht in den Teilchen drin, die kollidieren, das sind ja schon Elementarteilchen, sondern die Energie der Kollision wird dazu benutzt, die Energie der Kollision regt die Felder an, die vorhanden sind und die, je nachdem, wie stark man die anregt, kommen da neue Teilchen raus. Mhm. Und darum brauchte man eben auch diese große Energie vom LHC, weil das Higgs-Teilchen, das man erfinden wollte, so eine hohe Energie hatte, dass es das Feld normalerweise vorher nie stark genug angeregt werden konnte.
Verstehe.
Und dann die Frage war noch, wie die eingefüllt werden. Die Protonen, da gibt es die berühmte Protonenflasche, die du schon mal gesehen hast.
Nee.
Das ist in meinem Blog, kannst du mal gucken.
Plasmaheizung kenne ich, aber Protonenflasche noch nicht.
Nee, also ich habe mal im Sommer war ich auf einer Exkursion beim LHC, also da wurden ein paar Wissenschaftler aus Deutschland eingeladen, da sind rumgeführt worden 2 Tage lang und da war ich auch dabei und habe dann in meinem Blog einen Artikel darüber geschrieben, über den LHC und was ich da alles gesehen habe und da durfte ich eben auch diese Protonenflasche sehen. Das ist halt die Flasche, wo die Protonen drin sind, die dann irgendwann am Ende im LHC landen. Also so eine kleine Flasche, wie so eine von deinen Trinkflaschen, schaut die aus, eine rote,
schöne Flasche. Was, das kleine rote Ding, was da bei dir im Blog ist, das ist alles?
Genau.
So eine kleine Sauerstoffflasche halt.
Genau, das ist die Protonenflasche. Das ist die Zeremonialflasche, hat man mir gesagt.
Ah, ja.
Also es ist nicht die echte Flasche, es ist die Flasche, die allen gezeigt wird.
Okay.
So wie der Südpol, da, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, der Südpol, da gibt es einen Zeremonialpol, also die Stelle, wo halt die ganzen Fahnen rundherum stehen, wo alle sich fotografieren lassen und irgendwo ein bisschen abseits gibt es einen echten.
Ich kenne das vom Nordkap.
Genau. Und genauso gibt es hier, also es gibt quasi die echte Flasche, ist irgendwo, glaube ich, dahinter oder sowas. Und das ist halt die Zeremonialflasche. Und dann ist es gar nicht so einfach, diese Teilchen, man kann die nicht jetzt einfach nehmen und dann irgendwie reinschmeißen in den Beschleuniger. Man muss halt den Strahl entsprechend irgendwie vorbereiten. Da gibt es Unmengen Vorbeschleuniger, lineare Vorbeschleuniger, noch einen Ringvorbeschleuniger. Das heißt, die werden noch ganz viele andere Beschleuniger vorher durchgejagt. Mhm. Und wie gut die Qualität quasi hinten raus bei der Kollision ist, wie viel Kollisionen wirklich stattfinden am Schluss, hängt ganz stark davon ab, wie man vorher diese Teilchen da in diesen Vorbeschleunigern behandelt. Das muss ja alles ganz genau getimt sein. Der Strahl darf sich nicht zu weit auffächern, dass die Pakete müssen genau den richtigen Abstand haben. Ist ja nicht so, dass da irgendwie einzeln ein Proton irgendwie losgeschickt wird, sondern irgendwie gleich wie Billiarden auf einmal in Paketen, die genau, also verschiedene Pakete, die hintereinander so kommen. Also wie so,
sind die eigentlich abgezählt? Also wissen die genau, wie viel Protonen sie reintun oder tun sie einfach mal so viel wie möglich? Hauptsache, es passiert was.
Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie einen Protonenzähler drin sitzen haben. Also das genau wird es nicht funktionieren, aber es ist schon, man weiß schon größenordnungsmäßig, wie viel da rumfliegt. Das weiß man schon. Also diese ganze, ich kann es nur empfehlen, wer mal irgendwo am L nach Genf kommt, da gibt es immer wieder mal Tage der offenen Türe und so weiter. Und gerade auch diese Vorbeschleunigergeschichten und so weiter, das kann man sich auch noch eher anschauen als den ganzen unterirdischen LHC-Kram, weil da kann nämlich wirklich keiner rein, wenn der jetzt dann ab nächsten Jahr wieder dauerhaft in Betrieb ist. Aber diese ganzen anderen Sachen, die Vorbeschleuniger, die stehen ja dann irgendwo oberirdisch, wo man auch öfter hin kann. Also das kann man sich dann schon, wenn Tag der offenen Tür ist, genauer anschauen. Und dann lernt man auch genau, wie die Protonen dann dorthin kommen, um dann am Ende zu kollidieren.
Wir wollten eine Rubrik einführen, immer zum Schluss der Sendung.
Genau.
Der Scheiß der Woche.
Ja.
Wo wir uns idealerweise amüsieren über, wie nennen wir es denn, Parawissenschaften, Pseudowissenschaften und solches.
Ja, oder Zeugs. Über andere, kann auch anderer Scheiß sein.
Oder anderer Scheiß. Was ich gefunden habe, ist eigentlich eine ziemlich entsetzliche Sache, und zwar hat in der Schweiz eine Mutter ihr Kind entführt und getötet, damit es nicht, Achtung, der Schulmedizin in die Hände fällt.
Das ist echter Scheiß.
Das Wahnsinn, oder? Also das finde ich wirklich. Ich habe es ist, dummerweise habe ich es nur in so Boulevardzeitungen gefunden.
Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Das das ist irgendwie.
Das muss dann noch. Wenn ich weiß, ich bin jetzt kein Arzt, aber das muss dann schon irgendwie mehr sein als nur der übliche irgendwie pseudomedizinische Kram. Das muss ja schon eine psychische Störung irgendwo oder irgendwas sonst irgendwas beteiligt sein. Man bringt ja nicht einfach sein Kind um. Also das ist ja von
Sicher. Also ein Kind litt an einem Geburtsfehler, war auf Medikamente angewiesen. Die Mutter wollte halt nicht, dass die Schulmedizin ihn behandelt und ist mit dem durchgebrannt.
Das ist echt, da passt dem jetzt mein Scheiß der Woche so gar nicht dazu. Der ist dann wieder viel zu lustig.
Ja,
also,
nee, nehmen wir was Lustiges, gehen wir mit was Lustigem raus. Ich fand so bemerkenswert, dass ich finde, man muss das auch immer mal erwähnen. Das schadet halt doch. Alternativmedizin schadet halt, weil das sind halt die Auswüchse von sowas. Das ist halt, also weil die Alternativmedizin, also zum Geschäftsmodell der alternativen Heilmethoden gehört ja, die sogenannte Schulmedizin zu diskreditieren.
Natürlich,
und das ist halt, was passiert, wenn sie komplett diskreditiert ist, dann sterben halt die Leute.
Genau. Ja, mein Scheiß der Woche sind die Einhornessenzen. Hast du das?
Ist das sowas wie Fliegeessenz?
Ja, kann gut sein. Schon einhornessenz.de, das ist von einer gewissen Melanie Missing, die hat die Essenzen der Einhörner gefunden. Das ist, nennt sich Avalons Vermächtnis, denn nämlich die Einhörner, ich zitiere jetzt hier, die Einhörner verbinden uns mit dem goldenen Zeitalter von Avalon.
Ja.
Und der hohe Rat der Einhörner, ja, es gibt anscheinend irgendwo einen hohen Rat der Einhörner, der hat die Schwestern Avalons, besagte Frau Missing und noch drei andere Frauen, die hat diese Schwestern Avalons zusammengerufen, um das Vermächtnis der Einhörner in die neue Zeit zu bringen und die Energien in Form von Essenzen zu erfahren. Ja, also die Einhörner, der hohe Rat der Einhörner hat irgendwie die Einhornenergie gechannelt und da kannst du jetzt hier so kleine Fläschchen mit irgendwelchen Tropfen kaufen, die dir bei allen möglichen tollen Dingen helfen.
Vielleicht habt ihr auch echte Einhörner gekocht und destilliert.
Das wäre natürlich auch schön, ja. Also das irgendwie, es gibt auch einen immerwährenden Einhornkalender und Einhornkerzen. Und hier, also das ist mir eine vor, also hier die Essenz Meerjungfrau zum Beispiel. Die Einhörner zeigen dir den Weg zu den Meerjungfrauen. Diese öffnen dir die feinstofflichen Tore und begleiten dich in die andere Welt. Die Meerjungfrauen helfen dir, die Schätze in deinem Inneren zu bergen. Diese Schätze sind das Echo deines Herzschlags. Die Quelle deren Herzen der unbegrenzten Möglichkeiten sprudelt wieder. Das ist gesegnet und beschützt. Guck mal bei YouTube.
Was kostet das? Ich will das.
Warte mal, ich schaue, Preis steht mir gerade nicht. Ich schaue,
ob
auf der Homepage noch was steht vom Preis. Es gibt einen kostenlosen Einhorn-Newsletter. Und es gibt aber hier ist ein Shop, ist das hier? Nee, Produkt Einhorn, Neuerscheinungen, Einhornersätzen, hier Essenzen. Bei YouTube gibt es seit einigen Tagen, ging ein bisschen rum, gibt es ein Video über das Einhorn Sommercamp, wo du das irgendwie 10 Minuten lang irgendwie, steht ja kein Preis dabei. Ich habe gerade den Link, aber du brauchst mal bei YouTube gucken, Einhorn Sommercamp, wo du halt irgendwie diese Einhorn-hohe Priesterinnen da mit ihren Einhorn-Jüngern stehen siehst und die erzählen, was alles Tolles im Einhorn Sommercamp gemacht werden kann. Also das, wie gesagt, ich habe schon viel Scheiß gesehen in der Esoterik, aber dieser Einhorn-Scheiß, das ist bis jetzt noch irgendwie, das ist mein aktueller Favorit. Ich möchte ja gerne den hohen Rat der Einhörner mal treffen. Ich stelle mir jetzt, sitzen die alle rum in so einem großen Kreis und irgendwie machen da politische Sitzungen.
So wie die Einhörner halt, so, weißt du, so ein großer Saal. Einhorn, sag mal, dass es sowas gibt, da, ich dachte Einhorn, das wäre alles nur, also Einhörner habe ich bisher immer nur so als Witze wahrgenommen. Nee, haha, guck mal, Einhornfleisch in Dosen.
Feinstoffliche Wesen, hochenergetische feinstoffliche Wesen aus einer anderen Dimension und so weiter und die channeln dann halt irgendwie ihr Wissen zu uns.
Und immer wenn du denkst, du hättest jeden ESO-Mist schon mal gesehen, kommt irgendein neuer um die Ecke. Das ist faszinierend.
Genau, ja, ich bin viel zu skrupellos. Man könnte so viel Geld machen mit dem ganzen Zeug, wenn man es drauf anlegt.
Ja, wenn das mit dem Podcasten nichts wird, dann können wir...
Genau, dann machen wir Holgi und Florians Einhorn-Essenz, Einhorn-Podcast.
Genau, den hört man natürlich nicht, sondern er wird nur gechannelt.
Ja, nee, wir channeln die Einhörner direkt in die Sendung.
Wir channeln uns wieder in 14 Tagen.
Genau.
Tschüss, Florian.
Tschüss, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.